Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Okay. Radcliffe Hangers.
Wir können das jetzt natürlich auch als Start machen.
Ich immer noch. Ey, wenn wir das kurze Festival gemacht haben, du hast immer Leon gehört. Es war alles dunkel. Wenn du auf der Bühne standst, hast du nichts gesehen, aber du hast Leon gehört.
Ich weiß noch, als wir Star Wars Episode 9 gesehen haben und nicht wussten, dass wir zusammen im Kino sitzen. Und den ganzen Film über hört man dieses unangenehme, laute Lachen. Und dann drehen wir uns am Ende um und wer sitzt da? Leon.
Es war eine Crossover-Folge.
Ja, es war voll gut.
So wie heute.
Wir lassen das jetzt einfach gerade drin. Ne? Wir haben ja mit Lachen gestartet und unser Gast hat schon gesprochen, obwohl wir uns nicht vorgestellt haben. Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem ersten und besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet.
Bis jetzt.
Ich bin Henny.
Ich bin Eiko.
ich bin Lenin.
Super, also auch das Timing heute ist perfekt. Das wir schauen uns durch die gesamte Filmografie von Daniel Radcliffe, haben Harry Potter lange hinter uns gelassen und sind heute, nicht das letzte Mal, aber wir sind tatsächlich mal wieder bei einem Franchise. Wir sind bei der zweiten Staffel von A Young Doctor's Notebook. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber unseren Gast vorstellen, der gerade schon so schön gelacht hat und wo wir uns auch schon gerade ein bisschen fies drüber ausgelassen haben. Hallo Leon von den Cinememes.
Moin.
Moin.
Hi Leon.
Hi. Schön, dass ich hier sein kann.
Schön, dass du da bist.
Es wissen vielleicht nicht alle Leute, was die Cinememes sind. Möchtest du das einmal vorstellen?
Vielleicht wissen das nicht alle.
Vielleicht wissen das. Könnte sein, dass nicht die alle meisten wissen es wahrscheinlich.
Wir sind vier Freunde. Wir machen ein paar Kurzfilme, immer so einmal im Jahr. Und die gibt es dann auch auf YouTube. Und haben wir vor, auch so weiterzumachen. Das, uns gibt's ja in der Konstellation jetzt seit 2 Jahren, glaube ich. Aber insgesamt gibt's uns schon länger in irgendwelchen anderen Formen und Farben.
Unter welchem Namen findet man euch auf YouTube?
Auf YouTube kann man da einfach, glaube ich, nach Cinememes suchen. Hoffe ich. Mhm. Und dann findet man Cinememes. Aber auf Instagram ist unser Handle Cinememes_Productions. Ach,
Productions. Ich muss dazu sagen, ich finde euren Kurzfilm Gerd Gummischuh ist einer der besten Sketche, die ich je gesehen habe.
Andy, das sollte man sogar in einem Interview gesagt.
Ja, das haben sie leider rausgeschnitten.
Ja.
Aber ja, hat er gesagt. Also Leon, welchen Film soll man denn gucken, wenn man sich nur einen Film anguckt?
Gerd Gummischuh. Sollte? Sag, warum es Gerd Gummischuh ist.
Ich finde unseren neuesten Film eigentlich besser noch. Also,
welchen denn?
Es sind die kleinen Dinge im Leben.
Ach so. Ja, der ist auch gut, ja.
Worum geht's?
Weil, den kann man empfehlen. Auch tatsächlich seinen Freunden empfehlen, die kein Deutsch sprechen, weil das ist ein kompletter Stummfilm.
Das stimmt, ja.
Ja.
Ich habe sogar tatsächlich mal einen eurer Filme in der Schule gezeigt. In meiner Freizeit bin ich ja Lehrer und einfach mal ganz selbstlosen Film von euch eingebunden, und zwar im Philosophieunterricht beim Thema Gut und Böse. Da habe ich Gerd Gummischuh gezeigt.
Witzig.
Und ich habe halt überlegt, welche Filme zeige ich. Wir hatten beim Kurzfilmfestival, also bei dem Festival, bei dem wir arbeiten, ganz, ganz viele Filme, die eingereicht wurden, und ich dachte mir so, ich muss das irgendwie reduzieren, ich kann maximal 3 zeigen, aber ich musste diesen Film zeigen. Und als ich umgegangen bin, ich hatte halt verschiedenen Gruppen verschiedene Filme zugeteilt, habe ich mich bei der Gruppe auch immer am längsten aufgehalten, muss ich leider zugeben. Pädagogisch ein bisschen unwertvoll. Und wollte immer, dass die den richtig geil finden, die Schüler. Aber es waren 9 Klässler, die haben den Humor teilweise nicht ganz verstanden. Aber ich habe mich da auf jeden Fall sehr gefreut.
Ich habe das auch tatsächlich nicht das erste Mal, glaube ich, dass Leute unseren Film irgendwie in der Schule gezeigt haben. Ohne echt? Dass wir es wussten. Das ist, glaube ich, auch
Gefühl,
irgendwann...
Ne?
Ist, glaube ich, auch irgendwann noch in irgendeinem Literaturkurs passiert. Das dann, so kann man das zum Beispiel machen. Und dann, weil wir halt auch quasi als Schüler quasi angefangen haben mit einem ganz furchtbaren Film. Ja, wurde dann gezeigt, dass man da tatsächlich auch nicht alles super ernst nehmen muss und da auch wirklich Spaß haben kann.
Wir haben aber noch themenbezogenere Fragen an dich. Gerd Gummischuh übrigens wirklich zu empfehlen. Über die Prämisse sollte man nichts sagen. Man sollte das ohne irgendwelches Vorwissen gucken. So ein bisschen wie ihr Young Doctor's Notebook.
Wow.
Großartig. Wir haben ja für unsere Gäste immer zwei Fragen. Und die erste Frage wäre, wo hast du Daniel Radcliffe das erste Mal gesehen? Und du bist ein bisschen jünger als wir. Vielleicht ist bei dir die Antwort nicht ganz so vorhersehbar wie bei den meisten Gästen bisher.
Es ist zu 100% ich bin 24 und darum war das erste Mal, dass ich Daniel Radcliffe gesehen habe, war Harry Potter 1.
Ach, scheiße.
Was war das? Harry Potter und ein Stein war das, glaube ich. Und da war ich, glaube ich, mit meinen Eltern in Sri Lanka und dann haben wir den auf Englisch gesehen, glaube ich.
Hast du was verstanden? Konntest du Englisch zu der Zeit?
Ein bisschen, aber nicht genug, um da super mitzukommen, glaube ich.
Kanntest du die Bücher?
Nein. Ich glaube, da konnte ich nicht mal lesen. Oder da habe ich nicht freiwillig gelesen zu der Zeit.
Was hast du von dem Film dann verstanden?
Hast du Stein der Weisen oder Und ein Stein gesehen? Also die Cold
Mirror? Ich habe Und ein Stein sehr viel öfter gesehen als Ein Stein der Weisen. Ich habe da, glaube ich, gar nicht mal so viel Winkelgasse ist mir sehr im Kopf geblieben. So, das alles, was da passiert ist, und ich glaube, vielleicht bin ich nachher eingeschlafen. Ich bin mir nicht super sicher.
Der Film ist sehr lang, das muss man dazu sagen.
Ja, vor allem für so einen Bob. Das war, wie da alt? War ich, glaube ich, echt jung. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie alt ich da war.
Warst du schon in der Schule?
Das musst du ja erklären, du warst in Sri Lanka?
Ja, also
oder ja, eine Seite. Rauskam, oder was?
Ich bin mir nicht sicher, ob das war, als der Film rauskam, weil Sri Lanka ist sehr merkwürdig, glaube ich, mit Filmreleases.
Ist es dann so verzögert, oder?
Ja, es verzögert und ich glaube, Sachen auf dazu lokalisieren dauert auch immer. Ich bin mir da nicht sicher, ob da auch so ein super riesiges Publikum ist, weil viele Sachen sind ja auch so aus Indien dann direkt rübergebracht, so die ganzen Bollywood-Sachen oder in Sri Lanka selber produziert. So, da bin ich mir gar nicht so sicher, wie das da ist mit Sachen importieren. Ich habe nur sehr, sehr stark im Kopf, dass ich einmal in Sri Lanka war und da übertrieben Werbung gemacht wurde für Ice Age 4 oder 3. Bin mir nicht mehr zu 100% sicher.
Auch einer der guten.
Ein Ice Age Sequel.
Würdet ihr euch eine Bollywood-Version von Harry Potter anschauen?
Das ist eine ein bisschen rassistische Frage. Also.
Was?
Warum ist denn das jetzt rassistisch?
Du meinst jetzt wahrscheinlich mit Gesang und so diese Klischee-Vorstellung, die man von Bollywood hat, oder?
Nee, ich meine, so wie so ein Bollywood-Film halt. In dem Stil. Mit Musik.
Ja, aber das ist tatsächlich gar nicht, was die indische Filmindustrie alles ist. Das ist ja gar nicht. Das ist so die europäische Klischeevorstellung von indischem Kino. Von daher, egal. Wie kommst du da drauf?
wegen Dions Geschichte. Ich würde mir die auf jeden Fall anschauen. Und ich habe auch gerade gelesen, es ist tatsächlich passiert. Bollywood tried to rip off Harry Potter once. And this is what happened. Es gibt einen Film, der heißt Abracadabra und ist ein Bollywood-Film. Und der ist wohl ein bisschen zu ähnlich zu dem Original. Na gut, das müsste man weiter recherchieren. Aber
für die Folge bin ich auch auf jeden Fall wieder dabei.
Ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Daniel Radcliffe bei sowas mitmachen würde, wenn es das mal wieder geben sollte.
Ist im Moment die Frage, ob er halt nochmal Harry Potter macht, wenn er mit J.K. Rowling nicht mehr klarkommt. Ne? Okay, wir haben aber auch noch immer eine zweite Frage, die wir unserem Gast stellen. Und zwar, Leon, ist Daniel Radcliffe für dich immer noch Harry Potter oder ist er für dich ein Schauspieler darüber hinaus schon geworden?
Also, muss ja irgendwie klarstellen, glaube ich, dass also für eine Zeit lang war er offensichtlich für mich Harry Potter, so, weil das auch eine Zeit lang das Einzige war, was er wirklich, ja, nicht wirklich das Allereinzige, was er wirklich gemacht hat, sondern das einzig Große, was er gemacht hat. Aber nach einer Zeit, so nach, ich glaube, ab BoJack Horseman, die Folge, war das sehr krass für mich, dass er dann auf einmal so, hey, der macht sich eigentlich nur darüber lustig, dass er Harry Potter war. So, eigentlich will er darüber hinwegkommen und da ich sowieso nicht so an Harry Potter gebunden bin, ja, ich glaube, ich sehe den eigentlich einfach als witzigen Typen, so, der so Humor kann, aber auch tatsächlich gut schauspielern kann und auch tatsächlich dazu bereit ist, irgendwelche wacky Rollen anzunehmen.
Vor allem das Letztere ist so ein bisschen, ne? Wie kommst du da drauf? Das ist ja so sein Ruf im Moment.
Ich glaube, das kommt sehr krass von Swiss Army Man.
Mhm.
So, das ist ja mein Lieblings-Radcliffe-Film. Ja. Ich glaube auch, dass in Now You See Me 2.
Den hast du gesehen?
Nein, den habe ich nicht gesehen, da habe ich nur den Trailer gesehen. Und den ewig langen Rant darüber, warum der nicht Now You Don't heißt.
Ja.
da war der ja, da hat er ja auch einen Zauberer gespielt und ich glaube, das war einfach so selbstironisch, dass er dann einfach bereit ist dazu, solche Rollen anzunehmen. Ich glaube,
das ist schon sehr, sehr früh ein Teil seiner Karriere, dass er sich selber persifliert. Das haben wir auch schon bei Extras festgestellt.
Ja, also vor allem, wenn man, ich habe mir noch nicht ganz Akimbo angeguckt, aber wenn man sich da zum Beispiel den Trailer anguckt, das ist ja teilweise noch bescheuerter als Swiss Army Man vom Konzept her.
Das Konzept ist großartig. Er hat Pistolen als Hände.
Mhm.
Ich bin gespannt auf den Film. Das wird wieder so, wir haben noch zwei problematische Folgen hinter uns. Wir haben J.K. Rowling endlich abgehakt. Und bei Ganz Akimbo und bei Viktor Frankenstein müssen wir noch lange ernste Diskussionen führen. Kein Bock drauf.
Das klingt wirklich richtig einladend.
Ja.
Die ZuhörerInnen. Wir machen einfach ein Trinkspiel aus der Diskussion. Zack.
Okay, jetzt könnte ich was total Danebenes sagen, aber das mache ich jetzt nicht.
Raus.
Nee,
hau raus,
ich möchte ja nicht gecancelt werden.
Wir brauchen hier mal einen Skandal im Podcast.
Das hatten wir doch gerade, als du deinen Bollywood-Kommentar hattest und gecancelt wurdest.
Ja, das war doch
ich fand deine Frage skandalös. Nee, deine Feststellung fand ich ja skandalös.
Ich folge einem indischen Filmkritiker auf Twitter und der ist bei sowas immer ganz sensibel, wenn Leute indisches Kino nur als Bollywood. Was ist das denn für ein Kommentar, Happy? Weil es ein Inder ist. Natürlich, der ist davon primär betroffen.
Ja.
Übrigens auch sehr zu empfehlen, auch zum Lesen, Siddhant Adlaka.
Das war ja auch 100% mein Kommentar, dass ich gesagt habe, indisches Kino ist nur Bollywood.
Hast du es impliziert?
Nein, ich habe nur gesagt, würdet ihr euch eine Bollywood-Adaption von Harry Potter anschauen?
Ja, was ist denn eine Bollywood-Adaption von Harry Potter? Das ist Bollywood-Adaption von Harry Potter.
Ein Harry Potter-Film kann auch nur Genre des Bollywoods.
Ja, Bollywood ist ja kein Genre, Bollywood ist ein Ort.
Wie, das ist ein Ort?
Wir haben immer die besten Nebendiskussionen. Ich habe aus der letzten Folge auch eine Nebendiskussion über den Buddhismus rausgeschnitten, tatsächlich.
Und die war gut, die Diskussion.
Die war super.
Ah, die war richtig gut, ey. Ich war ein bisschen traurig, dass sie nicht drin war.
Und weißt du, was noch richtig gut ist? Was unsere Zuhörer uns an Schauspielern vorgeschlagen haben, die wir als nächstes machen sollen. Da müssen wir auch drüber sprechen.
Oh, da hast du gestern schon was gesagt, da war ich vorgestern.
Leon hat nämlich auch einen vorgeschlagen und ich würde sagen, ich lese einfach die Schauspieler vor. Ihr sagt, wenn ihr eine starke Meinung dazu habt, vielleicht oder auf gar keinen Fall. Und ihr versucht zu erraten, was von Leon ist, welcher Vorschlag. Sind die Regeln klar? Habe ich die klar genug gemacht?
Okay.
Also, ich lese mal vor. Oder war die? Ich habe einfach gerade auf Teufel komm raus einen Übergang gemacht. Wollen wir noch weiter über Bollywood sprechen, oder?
Habe ich jetzt nicht so das Bedürfnis.
Ich eigentlich auch nicht.
Ich muss drüber hinwegkommen, dass ich als Rassist bezeichnet wurde.
Also du wurdest ja auf jeden Fall als Rassist bezeichnet und nicht, dass du vielleicht irgendwas gesagt hast, was nicht so stimmt.
Da muss man drüber hinwegkommen. Ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Ja. Das könnte dauern.
Es ist eine harte Zeit der Cancel Culture im Moment. Schauspieler, die... wobei, ich würde sagen, bei den Schauspielern ist auch mindestens einer gecancelt worden. Okay, neue Regeln. Also, entweder schnell, wir gehen die einfach einmal durch, um die genannt zu haben, weil das ist jetzt auch schon wieder 2 Monate her, dass wir das gefragt haben bei Instagram. Und also ein paar können wir, glaube ich, aussortieren. Und bei den anderen können wir es ja zur Überlegung lassen. Ratet, welchen davon Leon vorgeschlagen habt und welcher davon schon gecancelt wurde. Okay, Vorschlag Nummer 1, David Tennant.
Ist von Alko.
Reaktion. Nee, tatsächlich nicht.
Ich habe keine vorgeschlagen.
Was? Ja. War das nicht der, hat er nicht mal Doctor Who gespielt?
Und im vierten Harry Potter hat er den Sohn von,
Was ja dafür sprechen würde, den zu nehmen, weil dann könnten wir nochmal über den vierten Harry Potter sprechen. Da haben wir ja so wenig drüber gesprochen bisher.
Oh nein. Oh Gott.
Ich finde David Tennant schwierig, weil er eine wahnsinnig lange Fernsehkarriere hat. Und wenn man, guckt euch mal seine Wikipedia-Seite, seine Filmografie an. Das ist schon schwierig, das in irgendwie einem Podcast zu fassen zu kriegen. Also ich weiß nicht, wie das auffangbar sein soll. Aber vielleicht, er ist ein interessanter Schauspieler. Vorschlag Nummer 2, Tom Cruise.
Oh, geil. Das finde ich auch interessant. Ich bin ja.
Das finde ich auch richtig.
Bin echt ein Fan von seinen Filmen, also.
Ja. Das wäre übrigens der erste, wo ich sagen würde, der wurde zwischenzeitlich mal gecancelt, aber er ist jetzt ja wieder.
Machen wir dann auch eine extra Folge zu seinem Scientology-Video, wo die Rede online gestellt wurde?
Ach Gott.
Meinetwegen.
Also,
ob er uns da überzeugt hat.
Ja. Wir können auch diesen Test machen, ne? Diesen, wie heißt der, den man bei Scientology machen muss, diesen Eignungstest. Wir können so ein Scientology-Center dafür fahren.
Ich finde es gut. Dann kriegen wir ganz komische Zuhörer, wenn wir einen Tom Cruise Podcast machen.
Ja.
Also ein bisschen Zulauf aus der Scientology-Szene.
Das ist so ein bisschen wie J.K. Rowling, man kann ja sagen. Aber die Filme sind ja gut. Tom Cruise fände ich auch interessant. Also wäre natürlich sehr lang, müsste man mal schauen. Ich favorisiere ja so kürzere Filmografien. Nächster Vorschlag, Leonardo DiCaprio mit 5 O.
Ja, ist halt geil, aber irgendwie auch offensichtlich geil, ne?
Gibt's wahrscheinlich schon, ne?
Mit Sicherheit.
Und der hätte, ich meine, es wären echt viele Klassiker dabei.
Aber ich hätte Lust zu, weil ich habe auch ganz viele von ihm noch nicht gesehen, die seit langer Zeit auf meiner Liste stehen. Zum Beispiel Gilbert Grape oder Gangs of New York.
Hast du noch nicht gesehen?
Nee.
Oh, der ist toll. Warst du
nicht auf meinem Geburtstag, wo wir den geguckt haben?
Wir haben den mal auf deinem Geburtstag geguckt.
Ich habe auf irgendeinem meiner Schulgeburtstage haben wir Gangs of New York geguckt und ich weiß nicht warum, weil ich damals noch echt kein Scorsese-Fan oder so war oder irgendwie Filmgeschmack hatte.
Der dauert doch auch ewig, der Film.
Der dauert auch ewig.
Das ist so geil einfach.
Kann ich einmal kurz sagen,
ja,
dass Kindergeburtstag im Kino der größte Schmutz ist?
Was? Hallo? Hör auf meine das Jugend zu scheißen.
Also, ich meine wirklich, wirklich furchtbar. Ich finde, das ist wirklich das Schlimmste, was man machen kann.
Hä, das war perfekt. Du wolltest einen Film gucken und hast deinen Eltern gesagt, ich wünsche mir, dass wir das zum Geburtstag machen. Und dann, weil ich durfte früher nie ins Kino und ich wollte unbedingt King Arthur gucken und wie hätte ich den gucken sollen? Also sind wir einfach zu meinem Geburtstag reingefahren.
Also, Leon, warum meinst du das denn?
Weil man da mit einer Gruppe von Kindern hingeht und denen gibt man dann eine Gruppe von jungen Kindern geht man dahin und denen gibt man richtig viel Zucker. Und dann macht man erst was Interessantes und guckt sich alles an. Und dann sagt man denen aber, so, jetzt sitzt hier für 1,5 Stunden.
Das klingt so ein bisschen wie aus der Sicht eines Mitarbeiters im Kino.
Ja. Nein, es liegt daran, dass ich, glaube ich, mal Lego Batman geguckt habe und da waren Kinder.
Scheiße, ey.
Scheiße. In einem Kinderfilm.
In einem Kinderfilm. Stellt euch das mal vor.
Ja. Nächster Vorschlag. Robert Pattinson.
Ja. Das ist ziemlich cool.
Das wäre mega.
Mein Favorit, weil er die erfolgreiche Version von Daniel Radcliffes Karriere hat. Haben wir auch schon genug drüber gesprochen im Podcast. Nächster Vorschlag, ähnlich cool. Kristen Stewart. würde für mich das Gleiche gelten. Die ähnliche und Karriere wie Daniel Radcliffe, aber weiblich, wäre auch mal eine Abwechslung.
Ja, und schön, dass eine Frau vorgeschlagen wurde. Also, ja. Weil bisher hatten wir nur Männer.
Ja. Ich bin bei Kirsten Stewart definitiv bei den späten Filmen dabei. Ich finde die ja, total super.
Die späten. Und es wären halt auch so Sachen wie zum Beispiel, ich habe noch nie von David Fincher Panic Room gesehen, wo sie ja auch mitspielt. Den würde ich auch gerne mal gucken.
Hm. Oh ja, der ist ganz interessant. Den habe ich, glaube ich, schon dreimal geguckt oder so. Also,
echt?
Der lief einfach cool. immer im Fernsehen.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Also, es gibt viele Sachen, die wir uns vorstellen können. John Boyega.
Ich weiß gar nicht, wie viel der gemacht hat.
Wer ist
John
das?
Boyega. Nicht so viel, das ist das Schöne. John Boyega
ach,
ist
der von Star Wars.
Genau, ja. Star Wars und Attack the Block.
Mhm. Ach, da hat er auch
man hätte
gemacht.
Star Wars dabei.
Stimmt, da habe ich den schon gesehen.
Ja, da war er cool und dann hat er Star Wars gekriegt und alle waren so total begeistert. Ja, John Boyega ist in Star Wars, wie cool, das wird der Durchbruch. Und dann waren es halt die seltsamen J.J. Abrams Filme. Aber ja. Michael Cera?
Naja, auf Michael Cera habe ich keinen Bock.
Der hat in cool, ich hätte mega Lust.
Der hat einen Film mitgespielt, den ich gerne mag, aber
ich hätte sehr Lust auf Scott Pilgrim und Juno, aber
wäre, ja, weiß nicht, wäre interessant, wäre auch eine relativ junge Filmografie, die, glaube ich, noch recht überschaubar ist. Der nächste Vorschlag ist der, den ich nicht machen möchte. Und zwar, weil es das schon gibt und weil es so ein bisschen abgedroschen ist. Nicolas Cage.
Aber da hätte man bestimmt Spaß bei jedem Film.
Ich finde es so schade, weil er so ein Meme geworden ist und er eigentlich ein richtig guter Schauspieler ist und da auch einige richtig gute bei wären. Und natürlich viele aus den letzten Jahren. Aber ich finde, das wäre, weiß ich nicht, das wäre so ein. Ich mag dieses Nicolas Cage-Bashing nicht. Weil ich einige richtig gute Filme mit ihm kenne und ja, weiß nicht, ich finde, das ist so, es ist auch sowas Abgedroschenes, dieses Haha, Nicolas Cage, er spielt komisch.
Also er spielt halt schon komisch.
Ja, nicht nur komisch.
Können wir mal. Er spielt manchmal also, schon sehr komisch.
Das ist halt schon interessant, aber.
Dir Mandy gesehen, Color Out of Space.
Wicker Man. Mhm.
Wicker Man, ja, nicht das, nee, das
ist Drive Angry. Angry.
Drive Angry soll gut sein. wie heißt der? Raising Arizona von den Coens.
Okay, der ist gut.
Der ist richtig gut. Ja.
Ja, aber was ist hier mit dem Motorradfilm?
Ghost Rider.
Ghost Rider ist total super.
Tatsächlich ist Raising Arizona auch ein Motorradfilm, wo ein Motorradfahrer aus der Hölle auftaucht. Egal, nächster Vorschlag. Timothée Chalamet.
Ja, ich gebe bestimmt noch gar nicht aber so das viele Ding Filme. Ist, mit den ganzen jungen Schauspielern, dann müssen wir unseren Podcast immer und immer wieder aufleben lassen.
Müssen wir sowieso.
Also müssen wir ja jetzt außer, auch, aber ich
glaub, außer die Leute sterben, wenn wir fertig sind.
Ja, das wäre natürlich auch nicht schön.
Ich habe es gerade gegoogelt und mir ist aufgefallen, dass der tatsächlich in einem meiner Lieblingsfilme ist.
In welchem?
The King. Call Me By Your Name.
Ach so. Call Me By Your Name ist großartig, ja. Auch, können extra Podcast über die Pfirsich-Szene machen.
Und ich wollte es schon fast erwähnen und dann dachte ich mir, ach nee, das war jetzt vielleicht ein bisschen.
Da sind bei mir im Kino Leute rausgegangen an der Stelle.
Warum?
Nicht zu Unrecht.
Ich kenne das, ich habe ja immer noch nicht gesehen, den Film.
Also jeder, der den gesehen hat, weiß, was die Pfirsich-Szene ist.
Das ist auf jeden Fall eine Szene und die existiert.
Okay. Das ist richtig. Nächster Vorschlag habe ich weder positiv noch negativ irgendeine Reaktion zu Mike Myers.
Das ist der von.
Kann ich gar nichts mit anfangen.
Ach, von Austin Powers, ne?
Austin Powers, ja. Irgendwann glaube, wird man halt Inglourious Basterds gucken, ne? Aber.
Das wäre ganz cool.
Nächster Vorschlag ist von Dorian. Jason Statham, ihr Hallodries. Wäre mir nicht genug Abwechslung. Muss ich sagen.
Na gut, aber das wäre auch lustig, da halt drauf zu achten, inwiefern es Abwechslung gibt. Vielleicht finden wir ja Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben.
Ja, aber ich habe nicht so Bock. Ich finde, wenn Jason Statham Actionfilm mittelmäßig ist, dann ist der richtig mittelmäßig. So wie, wie heißt dieser mit Ben Foster, der The Mechanic.
Ach, den wir im Kino geguckt haben.
Und ich habe halt, ja, ich habe halt Angst, dass das dann irgendwie 50 Filme wie The Mechanic sind.
Vielleicht können wir dann immer Filme so zusammenfassen. Weißt du, wir machen dann so, heute geht es um die folgenden Filme. Dann nehmen wir alle, die ähnlich sind und auch ähnlich mittelmäßig oder gut. Und dann fassen wir das einfach so zusammen.
Dann sind wir nach 5 Folgen durch, ich weiß es nicht.
Aber Jason Statham ist doch so, auf dem beruht doch quasi das Glatzen-Action-Mann-Genre, oder?
Ja, und The Rock. Oh Gott, dann müssen wir auch den neuen...
Und Vin Willis. Diesel.
Bruce Willis.
Ich gucke mir tatsächlich Vin Diesel-Filme eher an als Jason Statham-Filme, weil Vin Diesel so bei den Projekten, die sind dann teilweise auch mittelmäßig, aber die sind interessanter mittelmäßig. Also dann sind das so Sachen wie Bloodshot, wo er versucht, einen Superheldenfilm zu machen, was auch nicht wirklich gelungen ist, aber wo du noch mehr hast als einfach nur ein reiner Actionfilm.
Aber wer ist euer Lieblingsglatzen-Actionmann?
Das ist eine ganz schön rassistische Frage.
Entschuldigung, das Leon ist gecancelt. Bin ich jetzt hier auch noch gecancelt?
Ja. 50% sind gecancelt. Lieblingsglatzen-Actionmann. Common. Nein. Von den dreien. Es ist ja quasi nur The Rock, Jason Statham oder Vin Diesel, ne?
Oder Bruce Willis. Auch eine Glatze.
Nach welchem?
Nach langsam.
Ja. Seht ihr, dass es ein Genre ist? Das ist nicht einfach nur irgendeine Beobachtung. Das ist.
Es ist ein Genre, das stimmt schon. Ist wahrscheinlich halt, weil es sehr männlich ist. Es kommt drauf an. Also von den dreien würde ich sagen, dass The Rock der beste Schauspieler ist von den dreien. Ja, ist schwierig, weiß nicht. Was denkt ihr?
Also ich gucke ja kaum Actionfilme.
The Rock hat halt echt, der hat halt echt Humor, finde ich. Da ist er echt richtig, richtig gut drin, finde ich.
Ja. Also ich glaube, The Rock ist mir auch am sympathischsten.
Ich sag da auch The Rock einfach wegen Wrestling-Kram.
So. Ja.
Ich bin gerade auf einem YouTube-Video, Top 10 Bald Actors.
Wow.
Einziger Kommentar, where is Johnny Sins? Wer ist denn Johnny Sins?
Ich weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung. Habe ich noch nie gehört.
Nächster Schauspieler ist der.
Müsste vielleicht mal googeln, aber wichtig finde ich es auch nicht.
Ich glaube, das heute ist unsere beste Folge. Leon kriegt sich einfach nicht ein. Wir waren schon bei Bollywood und bei Glatzenschauspielern. Die Hälfte von uns ist gecancelt. Und wir sind noch nicht mal beim Film. Der nächste Schauspieler ist übrigens der zweite auf unserer Liste, der, wo man doch mit recht guten Argumenten sagen könnte, dass der gecancelt ist.
Boah, Henny, jetzt hören wir auf diesem gecancelt. Also erstens weiß ich nicht, ob Leute das verstehen, was du meinst.
Unsere Zuhörer zweitens, verstehen das.
Ist es irgendwie, weiß ich auch nicht genau.
Das war jetzt, das war diese Woche schon in der Heute-Show. Das geht in den deutschen Sprachgebrauch über. Okay. Also, der nächste Schauspieler, der zweite gecancelte, ist Jan Eiko.
Young Eiko? Young Dr. Notebook, Young Eiko?
Young Eiko.
finde ich einen guten Vorschlag.
Ja, finde ich auch.
Aber ich bin nicht glatzköpfig. Das ist halt, das könnte halt ein Problem sein.
Aber du könntest, wenn du wolltest.
Aber ich verstehe noch nicht so genau, warum ich gecancelt wurde.
Die letzten zwei Vorschläge sind beide ganz interessant. Ich mache jetzt zusammen, um es abzukürzen. Eva Green und Andrew Scott.
Oh, wer ist denn Andrew Scott?
Moriarty bei Sherlock.
Oh, nee. Bin ich gegen beide. Also Eva Green finde ich extrem anstrengend. Ich mag die total gerne in Kingdom of Heaven, aber ey, Sin City 2... Boah, das ist die zieht sich immer aus und man will es schon echt nicht mehr sehen.
Heftige Reaktion, wahrscheinlich wird es dann nicht Eva Green. Andrew Scott will halt mehr so Nebenrollen. Ja gut, Eva Green auch so ein bisschen, ne? Das sind beides mehr so Nebenrollenschauspieler. Könnte auch interessant sein, ich weiß nicht. Ich habe keine starke Meinung dazu.
Das heißt, von der Liste war jetzt unser Favorite?
Wenn ich es mal so zusammenfassen würde, Robert Pattinson und Kristen Stewart.
Und Jan Eiko.
Ja. habt ihr denn rausfinden können, welchen Leon vorgeschlagen hat?
Ich weiß es.
Ach so. Oh, Mist, ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht.
Tja, dann denk
mal
drüber
nach. Kannst du nochmal im Schnelldurchlauf vorlesen?
Kristen Stewart.
Alle nochmal.
Da kommen wieder nur ein paar Namen.
Okay, jetzt mach, ey, komm.
Ich gehe nochmal, ich muss nach vorne scrollen. Ich habe das als Screenshot.
Jetzt, mach aber auch. Mach aber
David auch Tennant, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson, Kristen Stewart, John Boyega, Michael Cera, Nicolas Cage, Timothy Chalamet, Mike Myers, Jason Statham, Iha Lodris, Jan Eiko, Eva Green, Andrew Scott.
Jan Eiko hatte, natürlich, Jan Eiko.
Nee, hat nicht Jan Eiko vorgeschlagen.
Hä, hat er nicht?
Nee.
Ja, dann weiß ich's
nicht. Wer hat denn mich vorgeschlagen?
Epi.
Oh, danke. Das war ich nicht.
Okay, soll ich es auflösen oder kommt ihr nicht drauf? Woran denkt ihr, wenn ihr an Leon denkt?
Ich sage einfach John Boyega.
Okay, Epi, dein Tipp?
Das ist echt eine gute Wahl, ja.
Nee, oder Nicolas Cage.
Nein, dafür ist er zu clever.
Ja, oder Robert Pattinson.
Ich sag Eiko.
Okay. Leon, willst du es auflösen?
Ich glaube, es war Michael Cera. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher.
Richtig. Willst du noch sagen, warum du den vorgeschlagen hast? Wir haben den jetzt ja ganz schön abgefrühstückt.
Ich wollte mich für eine Gastfolge bei meinem Lieblingsfilm Scott Pilgrim einschleichen.
Ach so, also sehr egoistisch gedacht. Okay.
Ja,
aber das ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ähnlich egoistisch wie Leon ist ja Daniel Radcliffe in der zweiten Staffel von A Young Doctor's Notebook oder A Young Doctor's Notebook and Other Stories, wie die zweite Staffel ja tatsächlich heißt.
Epi und ich waren gestern richtig fertig, weil Henny uns den DVD ausgeliehen hat und wir nur gestern Abend Zeit hatten, das zu gucken. Und
ihr habt so ein Stück geguckt, ne?
Packen die DVD in die Playstation. Und dann ist es Staffel 1 und wir so, oh nein, jetzt können wir jetzt nicht gucken. Und wir dachten halt immer, die zweite Disc, wo drauf steht Young Doctor's Notebook and Other Stories, wäre halt so eine extra DVD.
Dachte ich auch erst.
Aber wir sind noch drauf gekommen.
Ja, fangen wir mal an mit einer Zusammenfassung. Eiko, wolltest du die wieder übernehmen, oder?
Der junge russische Doktor Wladimir Baumgart, gespielt von Daniel Radcliffe, muss nach dem abgeschlossenen Studium der Medizin.
Falsch.
Ich hab noch nichts Rassistisches gesagt.
Nein, okay, mach du erst fertig, aber ich wollte, ja, mach du.
Henny, weißt du, wie das jetzt rüberkommt? Das kommt so
wie Mobbing.
Autoritätsanspruchmäßig rüber. Unterbrechen des Unterbrechens willen. Was ist los, Henny? Was wolltest du fragen?
Und zwar, habt ihr je in der zweiten Staffel, in der ersten Staffel wird der Name ja nie genannt. Habt ihr irgendwie mitbekommen, woher dieser Name kommt? Der steht auf der DVD-Box drauf, der steht bei Wikipedia ja dabei, aber dieser Name für die Rolle, die er spielt, wo kommt die her? Weil das Einzige, was ich in Staffel 2 bemerkt habe, was je als Name ausgesprochen war, war Nika, sein Spitzname.
Ja.
Das kam in Staffel 1 auch nicht vor, oder?
Nee, und er steht immer im Abstand, stehen sie als Young Doctor und Older Doctor.
Ja, das ist, finde ich auch ganz interessant. Das ist eine gute Frage.
Ja, deswegen habe ich dich unterbrochen. Nicht, weil ich autoritär bin.
Ja, richtig spannend. ja. Sorry, ich muss ein bisschen zurückschießen.
Ja, schieß zurück.
Henny, darf ich jetzt Ihre Zusammenfassung vorlesen?
Ja, Eiko, natürlich.
Ja, ich habe sie gerade ganz schnell geschrieben. Sie ist nicht ganz so elaboriert wie letztes Mal. Ja. Der junge russische Doktor Wladimir Baumgart, gespielt von Daniel Radcliffe, muss nach dem abgeschlossenen Studium der Medizin in ein kleines Dorf ziehen, in dessen Umkreis er der einzige Arzt ist. Der junge Doktor muss sich im neuen, abgeschiedenen Umfeld beweisen, mit dem Praxisschock umgehen und gegen seine angehende Morphiumsucht ankämpfen. Die dortigen Situationen muss er unter der Aufsicht seines älteren Ichs, gespielt von John Hamm, bewältigen. Das war nochmal ein bisschen eine Zusammenfassung auch der Ausgangslage in Staffel 1. In der zweiten Staffel fängt der russische Bürgerkrieg der 20er Jahre an, die Arbeit im Mojewo-Krankenhaus zu beeinflussen. Daher kommt die junge Aristokratin Natascha ins Krankenhaus, für die sich Daniel Radcliffe anfängt zu interessieren. Gleichzeitig interessiert sich der Fälscher für einen großen schnurrbärtigen Oberst der Weißen Garde, der ebenfalls im Krankenhaus bleibt. Die Situation spitzt sich zu, als Pelagea, die Gefährtin des jungen Doktors, erkrankt und das Morphium im Krankenhaus knapp wird.
Sehr gut. Beste Zusammenfassung bisher von dir.
Von zweien.
Hallo? Von zwei. Ich fand die Rap-Zusammenfassung
ja, die ist okay, zweitbeste.
Oh, ja, danke schön. Übrigens, die ist jetzt auch auf YouTube. Könnt ihr euch gerne angucken. Auf dem Kanal von uns, Zebra Papagei.
Ich finde, bei diese Staffel ist anders als die erste in ganz vielen, auf ganz viele Weisen. Und ich glaube, der größte Unterschied ist, dass es wirklich eine deutlichere durchgehende Handlung gibt durch die russische Revolution, die in dieser Staffel das Krankenhaus erreicht, weil es ein Jahr später spielt, 1918 in der Danny Radcliffe-Zeitlinie und 1935 in der John Hamm-Zeitlinie. Aber ich weiß nicht, ob ich das lieber mag, tatsächlich. Was
findest du, ist da die durchgängige Storylinie?
Die erste Staffel ist ja wirklich sehr, sehr episodenhaft mit den einzelnen Fällen, die immer wieder behandelt werden. Und jetzt ist es ja wirklich so, dass in der ersten Staffel kommen die Bolschewisten und dann ab der zweiten Folge, ist die Weiße Garde da und es ist immer so die Spannung mit denen. Danny Radcliffe möchte die eine Aristokratin flachlegen und beim Fälscher bahnt sich diese Romanze an. Und diese Folge 2 bis 4 ist ja quasi diese Interaktion von dem Krankenhauspersonal und der Weißen Garde. Das würde ich sagen, ist deutlich durchgehender als in Staffel 1 war das Durchgehende ja wirklich nur Danny Radcliffes schlimmer werdender Geisteszustand.
Ach so,
Das stimmt, das auch schon so. Ich weiß selber nicht, was ich lieber mag. Wie würdet ihr, ist jetzt vielleicht ein bisschen stark eingestiegen, aber wie würdet ihr es denn sehen im Vergleich zu Staffel 1? Weil die hat Aiko ja gar nicht gemocht.
Wolltest du eigentlich sagen, ich habe sie gecancelt? Wolltest du wahrscheinlich sagen?
Ja.
Ja, ich muss sagen, vom Anschauen der zweiten Staffel war ich auch schon bereit, sie zu canceln. Die erste Notiz, die ich mir gemacht habe, war
übrigens, Folge die Serie 1, wurde nach der zweiten Staffel gecancelt.
Ich habe mir als einzige Notiz gemacht vor dem Angucken der ersten Folge. Ich erwarte nichts. Aber ich habe mir noch mehr Gedanken dazu gemacht als das.
Okay. Möchtest du uns teilhaben lassen?
Da würden wir jetzt aber schon ziemlich einsteigen. Vielleicht wollen wir noch kurz sagen, was hier, also Vergleich Staffel 1, Staffel 2.
Wir können ja noch extra dazu sagen, dass wir Leon dazugeholt haben, weil wir uns letztes Mal so unsicher waren und das so Arthouse-mäßig war. Und wir dachten, wir holen uns jemanden dazu, der entweder Arthouse besonders hasst oder besonders gut findet. Und mit der Anfrage habe ich bei den Cinememes angefragt. Jetzt muss ich feststellen, die zweite Staffel ist gar nicht so Arthouse-mäßig. Aber ich bin gespannt, eine weitere Perspektive dazu zu haben, weil wir haben ja irgendwie bei der ersten Staffel schon so ein bisschen die Linien im Sand gezogen, unsere Position uns darauf zurückgezogen. Von daher bin ich gespannt, das heute zu viert zu diskutieren.
Ist dann ja auch eigentlich ganz praktisch, weil ich bin da immer noch sehr on the fence bei der kompletten Serie.
Sehr gut. Ja, ich kann dich verstehen, ja.
Sehr gut, heißt das, sehr gut. On the fans?
Ja, dass man so nicht auf keine von den beiden Seiten ist.
Achso, auf dem Zaun quasi.
Du musst dich auf dem Zaun festhalten quasi.
Ja, ich bin mir.
Ich bin auf jeden Fall auf der einen Seite des Zauns und guck dir zu.
Ich fand die zweite Staffel war. Also, ich stimme da auf jeden Fall Henny zu, dass die eher so durchgängiger war, dass er eher so der Story-Strang war mit Pelagea und mit der Weißen Garde. Ich glaube aber, ich fand, dass das Episodische da besser zu der Sendung gepasst hat.
Ja, will ich auch sagen.
Ja. Da bin ich tatsächlich ganz bei dir, ja.
Hat mir für mich besser gefallen. In der zweiten Staffel fast nichts passiert. Und als Epi und ich nach dem Anschauen der letzten Folge nochmal einzelne Szenen gucken wollten, wussten wir schon gar nicht mehr, was in welcher Folge passiert ist.
Wobei das Problem hat die Serie auch in der ersten Staffel. Weil man jetzt natürlich auch sagen muss, wenn ihr es zusammengeguckt habt, dann hast du vielleicht auf Epi abgefärbt.
Ich habe mich bemüht, das nicht zu tun.
Und ich habe mich richtig bemüht, mich nicht abfärben zu lassen.
Sehr gut.
Dich nicht abfärben zu lassen.
Das ist die Professionalität, die ich von uns Podcast-Hosts erwarte. Ich finde es schwierig. Vielleicht
Podcast-Host?
Podcast-Host. Ja, das ist noch besser. Ich hatte eigentlich mit STS gesagt. Hosts, nicht Hosts.
Okay.
Aber, okay.
Okay.
Haben wir uns wieder in eine Sackgasse moderiert.
Ich fand dieses Episodenhafte, das passte einfach richtig. Also ich fand die erste Staffel, die jetzt so im Nachhinein betrachtet, irgendwie, fand ich irgendwie stimmig. Da hatte man dieses Konzept der theoretisch gute Arzt, also der mit den guten Noten, der Arzt aus der Großstadt kommt, wird in die Praxis aufs Land geworfen, also quasi, ne, Fisch auf dem Land.
Fisch im Wasser.
Was?
Ja, Fisch im Wasser?
Nee, Fisch aus dem Wasser.
Fisch out of water?
Ja, genau.
Ja.
Ja. Es ist ja auf dem Land, oder nicht? Wo soll denn sonst sein? In der Luft, oder was?
Wenn der Fisch aus dem Wasser ist, ja, ist er auf dem Land, das stimmt eigentlich.
Ja. Naja, jedenfalls. Ja, so das. Und ich mochte dann diese Episoden, die halt eben einfach so diese Sachen erzählen, und trotzdem siehst du ja noch eine Chronologie da drin, wie er sich verändert. Und darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, dass in der zweiten Staffel auch so etwas erzählt wird. Aber ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir das ja erklären.
Ich hatte auch irgendwie, es hat keine richtige Charakterentwicklung irgendwie stattgefunden für mich.
Sie ist anders. Ja, ich kann vielleicht erstmal was zum Kontext sagen, weil das würde, glaube ich, einen Großteil davon erklären, warum es so anders ist.
Jetzt kannst du auch loslegen.
Die Staffel kommt Ende 2013 raus, damit beenden wir auch das Jahr in Dans Karriere. Die erste Staffel hatte großen Erfolg, also für Sky Arts. Es wird gesagt, es ist die Sky Arts Produktion mit dem höchsten Durchschnittszuschauerzahlen von 250.000. Was ja nicht so viel ist. Ich weiß auch nicht, ob das die einzige Sky Arts Produktion überhaupt ist, weil ich immer noch keine andere im Internet gefunden habe. Und das ja oft auch als BBC-Serie gelistet wird. Ist ja auch auf der DVD vorher das BBC-Logo. Die Staffel war aber so ein Erfolg, dass eine zweite bestellt wurde. Ich habe ja bei der ersten Staffel gesagt, dass das irgendwie auf 7 von 9 Kurzgeschichten aus diesem Band basiert. Das stimmt nicht ganz. Die erste Staffel ist quasi der erste und einzige Kurzgeschichtenband. Das sind alle 9 Kurzgeschichten. Und in dem Buch, das Buch ist tatsächlich quasi nur die Operation. Alles, was ihr aus der ersten Staffel kennt. Das Einzige, was im Buch wirklich drinne sind die 4 Charaktere, die halt auch sehr, also noch oberflächlicher sind als in der Serie, wo ja wirklich der Hauptfokus auf den beiden Doktoren liegt und die anderen so Nebenfiguren sind. Im Buch ist eine ganz, ganz einfache Charakterisierung. Das eine ist die ältere Oberschwester, das eine ist der Fälscher. Der Fälscher ist auch nicht so witzig und trottelig wie in der Serie. Und es wird wirklich nur Beschreibungen von, wie Bulgatschow als junger Arzt diese brutalen Begebenheiten und die Operation erlebt hat. Und deswegen heißt die zweite Staffel auch Young Doctor's Notebook and Other Stories, weil alles, was in der zweiten Staffel ist, ist quasi original von den Filmemachern. Und auch alles, was über die in der ersten Staffel, was über die Operation hinausgeht, wie dieses Konzept mit den beiden Doktoren, ist komplett neu für die Serie. Und ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen, ja, sich negativ ausgewirkt hat auf die zweite Staffel, dass man halt nicht mehr diese Kurzgeschichten hatte, an denen man sich orientieren kann, die einfach sowas Authentisches und sowas Echtes an sich haben, weil sie ja auch wirklich erlebt sind. Und das ist, glaube ich, in der ersten Staffel auch einfach diese Erfahrung rübergekommen, wie diese Bedingungen waren, basierend auf den Worten von jemandem, der es erlebt hat. Und ich finde, das fehlt der zweiten Staffel so ein bisschen. Wobei ich das, was die Staffel macht oder versucht zu machen, auch interessant finde, dass sie quasi den Schritt weitergehen. Die ersten Kurzgeschichten spielen alle 1917, spielen alle noch vor der Russischen Revolution. Dass sie sich gedacht haben, okay, wie hätten diese Charaktere die Russische Revolution erlebt? Finde ich eigentlich einen interessanten Ansatzpunkt.
Was finden Sie daran interessant?
Die Russische Revolution als solches, als historisches Event, als Mediziner zwischen 2 Fronten zu stehen und theoretisch von jeder Seite
getötet zu werden. Die interessiert sich darüber. Also das ist doch wirklich nur Kulisse. Und auch wirklich nur Karikaturen, also wirklich.
Das führt doch mal aus, warum du das findest.
Ich finde, dafür, dass es wirklich sich dafür interessieren, was es bedeutet, dieses Krankenhaus im Nirgendwo zu haben mit diesen beiden Fronten, dafür gehen die da nicht wirklich darauf ein. Die nutzen das als Joke, dass er halt immer so tun muss, als wäre er auf deren Seite, und das finde ich irgendwie auch ganz witzig, aber ich finde nicht, dass das wirklich, dass sie sich damit auseinandersetzen, was da passiert und warum das passiert oder so. Also
es könnte nicht sein. Also sie gehen ja auf die Motive ein, sie machen ja auch immer wieder Witze darüber, dass quasi Leute, denen sie den Großteil der Staffel helfen, dass das eigentlich die Unterdrücker, die Aristokraten sind.
Ja.
Dass aber die Bolschewisten jetzt auch nicht unbedingt viel besser sind. Also klar, es könnte tiefer sein, aber ich finde, es hat zumindest dieses...
Also es ist so ein bisschen so wie, wenn du das googelst, dann kommt immer Krankenhausserie steht dann da. Und ja, wir haben so ein anderes YouTube-Video noch geguckt, wo so ein Typ dann darüber redet, dass es interessant ist, so zu erfahren, was da wieder damals so die Zeit war und was es so für Krankheiten gab. Und dann würde ich entgegensetzen, dass dafür interessiert sich die Serie überhaupt nicht.
Also in der ersten Staffel würde ich sagen, also, schon.
Aber das ist.
Ich muss auch sagen, dafür, dass es. Also, wenn man das jetzt so mit tatsächlichen Krankenhausserien wie was weiß ich, Scrubs oder Grey's Anatomy vergleicht, es geht doch eigentlich ständig nur um Syphilis. Und das ist doch auch das Problem von Dan in der Sendung, dass alle Leute immer nur Drops und irgendwelche Salben wollen. So.
Das ist aber tatsächlich so original aus dem Buch. Also das ist original das, wie Bulgatschow seine Erlebnisse aufgeschrieben hat, der ja diese Zeit erlebt hat. Das ist, glaube ich, auch so das, was in Staffel 2 tritt das in den Hintergrund. Da bin ich ganz bei euch. Also das ist das, was ich so an Staffel 1 authentisch finde.
Aber ich finde, also das ist nicht der Fokus der Serie. Es geht der Serie nicht darum, irgendwie diese Zeit
also nicht primär,
darzustellen.
Nein.
Ja, das ist so. Ja.
Also in Staffel 1 war ja vor allem noch diese ganzen Krankheiten und das ganze Leid und sowas ja irgendwie ein Fahrzeug dafür, dass es dann immer schlechter geht nach einer Zeit und dass er sich immer mehr zum Morphium hingezogen fühlt. Und in der zweiten Staffel ist irgendwie gar kein medizinischer Case mehr. Also da wäre jede einzelne Lösung irgendwie Morphium gewesen. Das Problem ist, dass Dan halt schon alles genommen hat.
So, bis auf die erste Folge, wo er viel operiert, aber da geht es nicht so sehr darum, was für Verletzungen das sind, sondern dass auf einmal so viele verwundete Soldaten im Krankenhaus ankommen, als die Bolschewisten da.
Ja, und
quasi einmarschieren mit ihren Verwundeten.
Er geht ja sagt ja zu diesem Mediziner, dass die Soldaten da gewesen wären. Und dann ist es so ein bisschen so dieser Joke, das ist ja auch dieser Humor dieser Serie, dass dann das Unwahrscheinlichste passiert, dass dann tatsächlich die Soldaten ankommen.
Ja, gut. Also nein, ich meine, es könnte sich mehr damit befassen, aber ich finde dieses zwischen zwei Seiten, die beide nicht wirklich attraktiv sind, gefangen zu sein.
Es liefert halt, einen guten Witz irgendwie, ne? Das mit der Fahne zum Beispiel, dass er dann halt losläuft, die rote Fahne holt, das ist aber die falsche Mannschaft. Ja, ist ganz witzig.
Ja, also klar, das könnte man auch auf andere Konflikte übertragen. Also es geht jetzt nicht im Detail um russische Geschichte. Das ist stimmt. Ja, es ist so ein bisschen Window-Dressing. Aber ich finde diese...
Was ist denn Window-Dressing?
Das, was du gerade gesagt hast, dass das mehr so, so aufgesetzt ist und das ist jeder Konflikt sein könnte. Aber so diesen Kern des Ganzen zwischen zwei Seiten gefangen zu sein, ich finde, darum geht's schon. Es ist jetzt nicht es ist jetzt nicht das große Historiendrama wirklich über die russische Revolution, wo du viel darüber lernen wirst, wofür beide Seiten gekämpft haben.
Ja, das hat man ja gar nicht verstanden. Die Bolschewiken waren so ein bisschen so wie man Russen halt aus unserer westlichen Filmlandschaft her kennt. So Bestien irgendwie. Und die Weißgardisten waren so britische Oberschicht. Gentlemen.
Wobei das auch Bulgatschow typisch sein könnte, weil er ja tatsächlich, ich habe ja letztes Mal schon ein bisschen so seine Karriere angerissen, er hat halt das alles miterlebt und hat dann in der stalinistischen Sowjetunion den Großteil seines Lebens verbracht und hatte quasi, weil er so gut war, Schutz vor Stalin, obwohl er auch kritische Sachen geschrieben hat, die dann halt nicht aufgeführt werden durften. Und zwei dieser Stücke, wegen denen er Probleme gekriegt hat, er hat Probleme gekriegt, weil er die Weißgardisten menschlich dargestellt hat.
Hm.
Und das findet sich ja hier wieder. Also das ist jetzt nicht der Bulgaschow-Kram, den ich gelesen habe für die Folge, weil ich nach zwei Büchern dann auch irgendwann hat's auch gereicht. aber es ist, also dass er die so positiv darstellt, ist, glaube ich, dem Autor jetzt nicht, also das geht so in die Richtung, in die Bulgaschow auch selber gegangen ist. Okay. Und er stellt die Bolschewisten ja nicht nur negativ dar. Er macht ja bei den Weißgardisten auch immer quasi Witze darüber, dass das eigentlich mal, Unterdrücker
also
sind.
Dieser Kontrast,
eine rohe Zwiebel.
Ich weiß, dieser Kontrast zwischen denen, wie die reinkommen, wie so Tiere da ankommen und nur darauf aus sind und dann, ich würde sagen, die Serie macht das richtig extrem. Und dann glauben sie ja, dass die Bolschewiken ankommen. Er bringt gerade die Fahne weg und wir denken, jetzt kommt die andere Soldatenmannschaft. Was sind das bloß wieder für Viecher? Das muss ja ganz schlimm sein. Dann geht die Tür auf, also, und dann wird geklingelt. Und alle sind so, wir haben eine Klingel? Weil keiner von den ganzen, von den Leuten, die wir sonst so gesehen haben, nutzt so etwas. Weißt du, totale Barbaren. Ja. Und diese Weißgardisten sind plötzlich quasi das exakte Gegenteil davon. Die sind höflich, sie fragen um Hilfe. All das, was vorher quasi, wo sie immer sagen, die Bolschewiken, die fragen ja gar nicht. Die kommen ja einfach rein und nehmen das als für selbstverständlich. Und die Weißgardisten werden da wie so Engel gezeichnet.
Wobei da ja auch direkt im Raum steht, dass sie, wenn sie die Fahne gefunden hätten, ihn wahrscheinlich hingerichtet hätten. Also das wird ja schon impliziert an der Stelle. Aber
wird es danach noch gesagt, nachdem sie sie treffen? Oder ist
es
das ist nur
ja
das
die Bild, ganze zweite Folge, wo die Weißgardisten ankommen, ist immer so diese Spannung da. Und dann gewöhnen sie sich ja so ein bisschen aneinander. Und klar, ich meine, die Bolschewisten waren jetzt auch nicht nur nett, ne? Also das war schon eine sehr blutrünstige Zeit in der russischen Geschichte.
Ja, natürlich, aber sie werden dargestellt wie halt Nazis, wie wir es gewohnt sind, Nazis zu sehen immer.
Schmidt, ich brauche Deckung beim Nachladen.
Weißt du?
Was es gibt für ja mich tatsächlich auch die eine Szene, ich glaube, die ist in der letzten Folge, wo die dann Dan, ich weiß nicht, ob es foltern, aber die pressen ihn halt schon aus nach den Infos, wo die ganzen Medikamente sind.
Ja.
Und der eine ist eine fucking rohe Zwiebel.
Ja, ich weiß. Ich habe mich noch gefragt, ob das
Baum und snackt einfach seine Zwiebel.
Ich habe mich noch gefragt, ob das irgendwie eine Anspielung sein soll auf irgendwas, aber ich habe nichts gefunden dazu.
Auf Shrek vielleicht.
Ja, oder ob es so, weißt du, ob es so Bolschewiken Vorurteile gibt, dass die Zwiebel fressen oder sowas. Keine Ahnung.
Die Zwiebelfresser. Also mich hat das nicht gestört, aber ja, klar, es ist jetzt nicht die nuancierteste Darstellung beider Seiten, wobei ich finde, also diese Spannung zwischen den beiden Seiten gefangen zu sein, obwohl man eigentlich nur,
ja, es muss ja auch
nur seinen
sein.
Alltag machen
möchte. Ist ja auch okay, ja. Ich will nur sagen, die interessieren sich nicht für historische Tatsachen.
Nee, das haben wir ja etabliert. Ja.
Okay.
Um das abzuschließen. Wobei man aber auch vielleicht sagen kann, dass das quasi so die Darstellung ist, wie John Hamm, wie Johns Charakter, die dann tatsächlich sieht. So. Mhm. Der sieht die Weiße Garde als, ja, die waren halt da, die waren höflich und sowas. Mhm. Und der sieht dann die Bolschewiken als, ja, die sind da hingekommen, haben alles kaputt gemacht, haben sich scheiße verhalten, weil die danach an der Macht sind und ihn dann gescrewt haben. So mit der ganzen Morphium-Geschichte.
Ich meine, Bulgatschow hat nicht die beste Beziehung zu Sowjetrussland.
Ja.
Und zu dieser Zeit auch nicht. Wobei, also dieser Teil, wie gesagt, das ist komplett von den Machern erfunden. Das kommt im Buch überhaupt nicht vor. Das Buch stoppt, bevor sowas überhaupt passieren könnte. Wobei die Berichte im Buch konnten ja auch nur, also die Kurzgeschichten wurden ja ursprünglich in einem medizinischen Journal veröffentlicht, weil das einfacher war, da diese Geschichten zu veröffentlichen, weil das dann nicht als Fiktion galt und nicht als anstößig, weil die Geschichten sehr kritisch mit dem damaligen Gesundheitssystem Russlands auch sind. Was ja problematischer gewesen wäre, wenn er das irgendwie als Fiktion in einem Magazin oder so veröffentlicht hätte.
Mhm. Ach, interessant.
Ich bin aber echt kein Experte für russische Geschichte. Also,
ich auch nicht.
Ich weiß, dass da die russische Revolution war und dass dann Sowjetrussland kommt. Und habe mich ein bisschen mit Bulgatschow jetzt beschäftigt und wo, wie sein Werk dazu verorten ist. Was es noch unterscheidet, ist, dass in der zweiten Staffel Dan fast nichts Menschliches mehr an sich hat.
Oh ja,
also fast nichts positiv Menschliches. Ich hatte eingangs überlegt, ob man als Zusammenfassung nicht irgendwie so ein Listicle machen könnte, die Top 5 moralisch schlimmsten Sachen, die der junge Doktor in dieser Staffel macht. Und man könnte locker eine Top 5 damit füllen.
Mhm.
Ich weiß nicht, Eiko, du hattest ja schon in der ersten Staffel mit ihm als Charakter ein Problem. Hat sich das hier verstärkt? Oder?
Es wurde eigentlich schlimmer und schlimmer. Da habe ich auch wirklich viel noch drüber nachgedacht, woran das liegt. Also ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht. Ja, also das eine, was ich mir so überlegt habe, ist, Ape und ich haben gestern auch so ein bisschen zusammen festgestellt, dass es halt in der ersten Staffel ja so ist, dass wir Daniel Radcliffe, also dem jungen Wladimir, dabei zugucken, wie er so in die Morphiumsucht hineinschlittert, während der alte Charakter, die alte Version von ihm, wegkommt von der Drogensucht. Also da hast du irgendwie diese interessante Dynamik der Gegensätzlichkeit. Die junge Version kommt dahin, die alte kommt gerade weg davon. Und irgendwie macht das zu einer interessanten Dynamik. Das heißt, du kannst diesen roten Faden erspüren zwischen der alten und jungen Version. Weil du kannst so diese Geschichtlichkeit der Person irgendwie erahnen. Aber in der zweiten Staffel ist es eigentlich komplett eindimensional. Daniel Radcliffe kommt immer tiefer und tiefer in diese Morphiumsucht hinein und bleibt da auch einfach. Und die alte Version, gespielt von John Hamm, ist halt immer mehr überzeugter Nicht-User. Und dadurch ist irgendwie keine Dynamik mehr da, was diese Suchtproblematik anbelangt. Und dadurch, finde ich, ist auch dieser rote Faden zwischen den beiden Versionen des Charakters noch mal viel schwerer herzustellen. Nicht nur wegen des Größenunterschieds, den wir ja schon mal hatten, sondern eben auch deswegen. Und deswegen war da für mich der Link irgendwie nicht so richtig. Und ich finde, Dans Charakter ist hier einfach komplett entmenschlicht, komplett emotionslos. Und er wird einfach noch mehr und mehr zum Anti-Helden. Und dazu habe ich mir noch ein paar Gedanken gemacht zum Anti-Heldentum.
Also es ist ja tatsächlich sogar so, die Staffel macht ja auch einen großen Sprung bei einigen Charakteren. Also der alte Doktor startet ja sogar damit, dass er aus der Klinik entlassen wird, wo er am Ende der ersten Staffel eingeliefert wurde wegen seiner Sucht. Und er ist ab der ersten Folge clean. Und Dan ist ab der ersten Folge Junkie. Und das, was sich quasi entwickelt, ist, dass er dadurch immer schlimmer und schlimmere und egoistischere Sachen macht. Das ist so ein bisschen die Steigerung, was ich auch so mit der Top 5 ansprechen wollte, dass es quasi von Folge zu Folge die Sachen, die er macht, um seine Sucht zu befriedigen oder um seine Hormone zu befriedigen, weil er es ja auf die adlige Frau, die mit der weißen Garde da vorbeikommt, abgesehen hat. Und bis er halt am Ende nochmal den absoluten Tiefpunkt erreicht. Und der ältere Doktor ist diese Staffel mehr so, dass er wirklich nur das beobachtet. Und also für mich ist so das zentrale Thema in dieser Staffel so Schuld eingestehen, mit Schuld konfrontiert werden. Also das, was der ältere Doktor da erlebt, er erlebt quasi ungeschminkt das, was er in seiner Jugend getan hat. Diesmal, indem er die Vergangenheit wieder miterlebt und wird so da seiner Illusionen genommen. Aber es ist schon schwächer als in der ersten Staffel. In der ersten Staffel war das klarer, da würde ich mitgehen. Würde übrigens deswegen auch sagen, dass die Darstellung, dass das nicht die Perspektive ist, weil er ja wirklich an einigen Stellen wirklich der ältere Doktor sagt, so hatte ich das mich gar nicht daran erinnert. So ist das also abgelaufen. Also das, was wir sehen, ist, glaube ich, wirklich die in der Welt der Serie objektive Realität.
Ich glaube nicht. Ich glaube, dem muss ich widersprechen, weil man ja vor allem am Ende, wenn der Doktor da, ich sag einfach jetzt immer John, wenn ich den Eltern meine, wenn John dann nachher, der fährt ja die ganze Staffel über zu diesem Krankenhaus hin, um dann nochmal an Pelagias Grab zu gehen, und er betritt da diesen Saal Und so, als der Alte dann gegangen ist, gab es ein Porträt von ihm selber, so wie es früher von Leopold Leopoldowitsch gab. Und da sah er so aus wie Dan. Mhm. Aber sobald John in dieses Krankenhaus reingibt, ist das ein anderes Gemälde.
Mhm.
Und es sieht aber auch so aus wie John.
Aha. Stimmt.
Und ja. Ich glaube trotzdem, dass das irgendwie, es ist nicht die objektive Realität, sondern ich glaube, so wie John sich die Realität vorstellt, während er das Buch liest.
Es ist eigentlich witzig, dass man deswegen sagen könnte, er hat sich selbst immer kleiner in Erinnerung.
Ja.
Deswegen die Schwierigkeit nochmal dann. Schon über diesen Größenunterschied haben wir schon drüber geredet. Das könnte man ja auch so sehen.
Ja.
Oder, nee, das stimmt schon, ja. Oder der John ist halt einfach ihm so moralisch überlegen mittlerweile. Er ist moralisch gewachsen. Dass diese, man muss diese Größe und die moralische, was ist das Wort, Integrität des Charakters widerspiegelt.
Er hat so ein bisschen, er hat ja alles verloren am Anfang der Staffel, also er ist die Morphiumsucht los, aber hat dafür seine Zulassung verloren, hat kein Geld mehr und ja, den Großteil der Staffel in seinem Handlungsstrang fährt er einfach zu und man erfährt am Ende der Staffel, dass er in das Hospital wieder fährt. Ja, da bewegt sich nicht so viel. Das stimmt. Und ja, Leons Analyse ist auch ziemlich zutreffend. Ich hätte es jetzt daran gemacht, als Pelagea stirbt. Da geht Danny Radcliffe ja Minuten später nach dem Tod weg und John sagt, I stayed here for hours. I honestly thought I stayed here for hours. Das ist mehr so das, wo ich meinen Teil dran festgemacht habe. Weil es ist so dazwischen, also wie Leon das gerade gesagt hat, dass er sich das zum ersten Mal wirklich das Rahmending, worum die Teile immer ausgelöst werden, er guckt ja immer wieder in dieses Buch, dass er dieses Buch sich zum ersten Mal wieder richtig durchliest.
Ja, das wollte ich
jetzt
auch
fragen. Und dann erkennt, was er gemacht hat.
Er reist ja nicht wirklich in die Vergangenheit, sondern er liest ja seine alten Aufzeichnungen, oder?
Das ist immer so dieses Storytelling-Device, mit dem sie das in der ersten und zweiten Staffel machen. Ob es wirklich so ist, kann man ja drüber diskutieren. Kann man wahrscheinlich für beides Anhaltspunkte finden. Also, ihr versucht da ja so ein bisschen Dan irgendwie abzuhalten und das ist ja gegen Ende vergeblich. Also vielleicht erlebt er nur seine Vergangenheit, ja.
Was? Also es gibt ja tatsächlich auch die Szene, wo der Typ, mit dem er die ganze Zeit im Zug fährt, irgendwie Seiten aus seinem Buch rausgerissen hat und die dann als Klopapier benutzt.
Mhm.
Und dann gibt's ja quasi in der Vergangenheit diesen Timeskip über Weihnachten drüber.
Ach.
Dass man dann sagt, die Seiten sind raus, stimmt. Die gibt es nicht mehr, darum können wir uns das jetzt auch nicht mehr angucken.
Ja, stimmt. Deswegen würde ich sagen, deswegen passt es auch, dass das Bild am Ende ein anderes ist, als das, was er aus seiner Vergangenheit, aus seiner Erinnerung kennt.
Mhm. Ja. Dann ist das eigentlich ganz clever eingebunden, ne? Also,
ja.
Es ist ja auch am Ende, am Ende, die Serie endet ja mit der zweiten Staffel. Es endet damit, dass quasi Daniel Radcliffe da endet, wo John Hamm am Beginn der ersten Staffel angefangen hat, in der Moskauer Klinik, wo er quasi von 1919 bis 34 oder so dann arbeitet. Und da ist ja dieser. Was ich finde, mit der beste Shot der Staffel ist, wo von der Seite der Doktor gefilmt ist und man nicht genau sehen kann, ob das jetzt Danny Radcliffe oder John Hamm ist, was ich mir zwei, drei Mal sogar angeguckt habe, weil ich wirklich nicht sicher war, welcher von den beiden das ist, was so diesen Übergang symbolisiert zwischen den beiden Zeitebenen.
Mhm.
Wisst ihr, welchen Shot ich meine, oder?
Nee.
Okay. Es ist der letzte Shot, bevor es zu John Hamm widerschlägt. Und da ist quasi, es geht damit los, dass Daniel Radcliffe an diesem Schreibtisch sitzt, wo John Hamm zu Beginn der ersten Staffel saß. Und dann filmt ihn die Kamera so von hinten seitlich. Und du siehst nur die Gesichtszüge von der Seite. Und ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Ich habe da leider nichts zu gefunden. Für diesen einen Shot sieht es so aus, als könnten es theoretisch beide sein. Weil du siehst auch nicht, wie hoch der Schauspieler an der Stelle ist. Und du siehst nur die Gesichtszüge so von rechts hinten.
Wahrscheinlich war auf Stelzen.
Ich weiß es nicht. Es könnte jeder von den beiden sein, aber das ist so der Moment, wo die Zeitlinien verschmelzen und davor und danach ist das, was Leon gerade meinte, mit dem ausgetauschten Porträt.
Ah, okay.
Ja. Übrigens, für die ZuhörerInnen und Zuhörer, ich meine, es ist alles auf Dailymotion anzuschauen, die komplette Serie.
Das hätten wir ja irgendwie vorher klären können, bevor ich mir die DVD hole. Ja, auf Amazon gab es das leider nur auf Deutsch, die zweite Staffel.
Es gibt auch, glaube ich, die Blu-ray von beiden Staffeln für 10 Euro habe ich mir die geholt, glaube ich.
Ja, ich habe mir leider die DVD geholt, weil ich sie ja verleihen musste an die anderen beiden. lass uns noch so ein bisschen mehr in die Handlung gehen. Also
ja, und vor allem auch so dieses Thema finde ich irgendwie auch interessant, weil vielleicht können wir die Frage mal klären. Also manchmal, wenn man solche Sachen guckt, fragt man sich ja so ein bisschen, was hat diejenigen, die das machen, gemacht haben, was hat die so begeistert? Was wollten die damit ausdrücken? Was steckt dahinter? Mhm. Und ich frage mich das die ganze Zeit. Also
ich auch.
Ja. Warum?
Also bei der ersten Staffel, denke ich mal, das hatten wir ja schon quasi geklärt, das war die Begeisterung für das Buch von Bogatschow, die John Hamm hatte.
Ja.
Und darum ist dieses ganze Projekt ja entstanden.
Die erste Staffel, ja. Ich finde auch zum Beispiel, was mir jetzt wieder richtig gut gefallen hat, ist dieses Prinzip, man setzt sich mit seinem alten Ich, man liest sein Tagebuch durch und man ist da so drinne und denkt sich manchmal so, das hätte ich irgendwie anders machen sollen. Oder man vergisst auch genau, wie man gehandelt hat. Und was ich daran auch so gerne mag, ist dieses John Hamms Charakter hat dann also plötzlich so eine krasse Wende gemacht und sagt jetzt immer, ich verzeih dir, ich verzeih dir. Und ich mag das so gerne, dass er so versucht, mit sich selber, also sich selber zu verzeihen und zu sagen, naja, das war halt die Zeit damals so. Und im Laufe der Staffel einfach immer angewiderter von sich ist und es kaum noch ertragen kann. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass um sich wirklich zu verändern und um wirklich zu verstehen, was man getan hat und das nicht mehr zu tun, braucht man richtig Scham. Man muss sich richtig dafür schämen, was man getan hat, und das reinigt einen. Und ich finde, das war so ein bisschen als Thema da drin, wie sehr er sich dafür schämt und es dann aber auch annimmt. Am Ende, wo er den Shot quasi gibt mit dem Morphin, würde ich sagen, er nimmt es an, dass er so war damals.
Ja.
Das fand ich irgendwie ganz cool, aber ich finde, es war auch alles in der ersten eigentlich schon drin.
Also hier ist quasi nochmal der größere Tiefpunkt. Also ich denke, das ist auch immer noch das eine Thema. Das war ja in der ersten auch das große Thema. Das zweite, was so ein bisschen da reinspielt, ist halt das Schuld auch annehmen. Also weil ja quasi Dan in jeder Folge Schuld immer von sich weist, bis er dann am Ende quasi so tief gesunken ist, dass er das nicht mehr kann. Wo ihn dann John in der letzten Folge, in dem großen Moment im Schnee wieder, auch wie in der ersten Staffel, das endet in einem großen Moment im Schnee, wo er ihn mit all seiner Schuld konfrontiert und er diesen Zusammenbruch hat und diese Erkenntnis, und für den Alten ist das so der letzte Moment, wo er sich davon lossagt, und für den jungen Doktor ist es das, was er dann die nächsten Jahre mit sich rumträgt, bis er es dann als Alter sich selber vergeben kann. Das würde ich sagen, sind die beiden großen Themen. Es war in der ersten Staffel schon alles immer sehr. Also es ist jetzt nicht der klarste rote Faden in der ersten Staffel gewesen, und das mit quasi mit John Hamm ist gerade in Folge 2 und 3 dieses ich vergebe dir und ich kann dir doch nicht vergeben, ist vor allem so in der ersten und in der letzten Folge. Also die Entwicklung dazwischen ist nicht so fließend, würde ich sagen. Und ja, bei Dan ist es halt, er sinkt immer tiefer und geht immer schlimmere Sachen. Das ist so die Entwicklung bei ihm. Er wird ein immer unsympathischerer Protagonist.
Ja. Heftig, ey.
Also ein paar von den heftigen Sachen mal zusammenfassen.
Ich glaube, eine der krassen Sachen für mich war auf jeden Fall, er ist ja mit der Pelagea zusammen und die machen ja immer Couple Things, also zum Beispiel, dass sie ihm zum Einschlafen Morphium spritzt. Und Couple dann Bones. Ist es genau, ist das Couple Things. Und dann passiert es ja, wie war das jetzt genau, dass sie irgendwie ihm widerspricht wegen der Morphium-Geschichte und er schubst sie und sie stürzt und stößt sich am Schrank.
Er schlägt vor, dass sie jetzt in das Zimmer von der älteren Krankenschwester gehen. Ja, genau. Sie sagt dann nein.
Ich hatte es gerade noch ganz klar im Kopf. Dankeschön.
Entschuldigung.
Nee, ich hatte es ganz klar im Kopf und auf einmal, als ich es erzählen wollte, war geblankt. Genau, um noch mehr Morphium zu holen, dass sie in das Zimmer gehen und sie will das aber nicht, dass sie da hingeht und dass er hingeht auch nicht. Und dann schubst er sie, sie fällt und stößt sich am Schrank. Und er sieht ja überhaupt gar nicht, dass er da jetzt gerade was Schlimmes gemacht hat. Man könnte ja noch eventuell sich vorstellen, dass er einfach so sehr das Morphium will, dass er ihre Gefühle da missachtet. Aber in dem Moment, wo Pelagea, die ja wirklich seine Gefährtin ist, da stürzt und sich wehtut, würde man ja eigentlich erwarten, dass er spätestens da merkt, oh, Moment, ich habe ihr wehgetan. Merkt er aber nicht. Es gibt ja absolut gar keine Änderung in seinem Verhalten. Und dann am nächsten Morgen trifft er sie ja im Flur und auch da hat er noch nicht realisiert, dass das ganz schön krass war, was er gemacht hat ihr gegenüber.
Es ist mehr so der Gag da, dass er dann halt sagt, er entschuldigt sich irgendwie oder was war das nochmal? Ich weiß nicht mehr den genauen Dialog. Aber da ist doch...
Und er sagt, ey, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und dann sagt und freut sich darüber, weil sie denkt, er hat ein schlechtes Gewissen.
Ja, richtig, genau.
Und dann sagt er so...
oh yeah, that.
Morphium.
Ja. Richtig, ja. Das fand ich richtig schlimm.
Ja. Aber man muss auch, glaube ich, sagen, dass da, glaube ich, der große Unterschied zwischen wie in anderen Filmen so ja moralisch schlechte Charaktere gezeigt werden als Protagonisten und bei A Young Doctor's Notebook, dass normalerweise, ich nehme jetzt mal zum Beispiel BoJack Horseman als Beispiel, wenn der was Abgefucktes macht, was wirklich moralisch schlimm ist, dann geht das sofort immer in Selbsthass. Und das ist dann quasi immer so ein Kreis, der sich dann schließt. Der Selbsthass führt dazu, dass es ihm dann schlechter geht und dass er dann noch mehr schlechtere Entscheidungen trifft. Aber das ist einfach nicht bei Dan. So, der ist dann einfach so, ja, ist halt passiert. Oder auch später, wenn Pelagea im Sterben liegt und er trotzdem noch weiter mit einer verlobten Frau flirtet, ist ihm halt komplett egal.
Es ist so, als ob er nach jeder Entscheidung denken würde, ich habe genau die richtige Entscheidung getroffen und er sich da immer weiter egoman reinsteigert. Er gleitet ja schon fast ins Narzisstische ab irgendwie im Laufe der Serie. Anfang stirbt ja ein Pferd, das er operiert hat und er ist der abgeklärteste aller und sagt so, naja, es passiert halt, dass ein Pferd stirbt.
Ja, dann freut sich noch drüber, dass die mehr Heu fürs Bett haben.
Ja. Ja, also so, ich habe mich ein bisschen beschäftigt, leider nicht so viel, wie ich das gerne geschafft hätte, aber ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit Antihelden im Film. Antihelden, die Hauptcharaktere sind. Und würde da als allererstes euch mal so fragen, welche Antihelden gibt es in Filmen oder Serien, die ihr mögt? Fallen euch da welche ein?
Das ist eine schwierige Frage.
Oder bei denen, also Serien und Filme, die ihr gerne guckt, wo die Hauptcharaktere Antihelden sind. Ich meine, es gibt da so ganz plakative Beispiele, wie zum Beispiel Joker oder Breaking Bad.
Oh Gott, Joker.
Nightcrawler.
Oh nein.
ja, der Film Joker ist einer der intelligentesten Filme, die ich je gesehen habe. ich konnte mich sehr, sehr mit dem Joker identifizieren.
Sorry, ich weiß auch gerade gar nicht, warum ich das so witzig
finde. Leon, ich bin einfach nur froh, dass ich dein Lachen mal auf Band habe. Ich freue mich immer, wenn du lachst.
Ich freue mich tatsächlich auch meistens, wenn ich
lache. Sehr gut. Okay, ihr könnt ja ein bisschen drüber nachdenken. Das ist ja jetzt auch gemein, dass ich einfach gefragt habe. Ich kann ja einfach ein bisschen referieren und dann könnt ihr
gucken, was ich einfühle. Ich weiß immer, dass Mad Max als Anti-Held bezeichnet wird und den finde ich cool.
Ah, okay. Ja.
Mad Max ist aber auch das, eigentlich ist er egoistisch und will sich nie in die Belange von anderen Leuten einmischen und dann wird er halt gegen sein besseres Wissen, seinen besseren Willen gezwungen und muss dann doch irgendwie gegen seinen Willen das Gute tun. Das ist so das Interessante an ihm.
Was ist denn eigentlich ein Anti-Held?
Oh, soll ich mal die Definition raussuchen?
Ja.
Ja, warum nicht?
was...
Also jemand, der eigentlich gar nicht das will, der eigentlich gar nicht irgendwie für das Gute kämpfen will.
Nicht das klassische Bild eines Helden, eines Hauptcharakters einer Geschichte abbildet, würde ich sagen.
Dann ist ja Han Solo, glaube ich, einer der größten Anti-Helden der Filmgeschichte, oder?
Im ersten Star Wars, ja.
Ja.
Danach hat er das ja durchlebt.
Weil er quasi...
Bei Wikipedia steht, während die dramatische Hauptfigur einer Geschichte durch ihre überlegene Charakter, Verstandes- oder moralische Stärke zur Identifikation einlädt, ist es beim Anti-Helden gerade eine Schwäche, die sympathisch wirkt.
Das ist mir noch eigentlich noch nicht stark genug, aber gut, dann haben wir was.
Ja, ich meine, das Anti-Helden-Zeitalter, in dem das hier rauskommt, das ist so die Zeit, wo Tony Soprano und Walter White bekannt sind und angehimmelt werden von den Fans. Andere Anti-Helden natürlich, ne, hier Tyler Durden, Jordan Belfort aus Wolf of Wall Street. Ich hätte tatsächlich einen Take dazu, aber ich möchte Eiko das nicht vorwegnehmen. Eiko möchte wahrscheinlich wohin damit, ne?
Ja, aber hau mal raus.
Mein Take ist ja tatsächlich, eventuell ist das für dich genau der Grund, weswegen du ihn nicht als Anti-Held gut findest. Ich finde Young Doctor's Notebook, ich finde es eine gute Serie, keine großartige. Aber eine der Sachen, die sie besser schafft als viele von den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, ist, dass man genug Distanz zum Anti-Helden hat. Dass man nicht dieses Phänomen hat, was ja gerade bei Breaking Bad, das ist so das Paradebeispiel dafür, aber auch Fight Club oder so, dass die Zuschauer den Anti-Helden zu sehr mögen, dass sie sich mit der Figur identifizieren, wie sie es eigentlich nicht sollten, wie es nicht intendiert ist. Dass sie denken, Walter White ist eine coole Sau statt eine arme Wurst, die Drogen verkauft, weil er nicht die Hilfe von seinen Freunden annehmen will, weil er zu stolz dazu ist, Geld anzunehmen, um seine Krebsbehandlung zu bezahlen. Und ich kann, es gibt Leute, die sich Breaking Bad angucken und danach denken, oh, ich will sein wie Walter White. Es gibt Leute, die sich Fight Club angucken und sagen, oh, ich will sein wie Tyler Durden. Es gibt, glaube ich, keinen, der sich Young Doctor's Notebook anguckt und sagt, oh, ich möchte sein wie der junge Doktor. Was ich gut finde.
Aber klar, genau, es gibt ja auch andere Beispiele. Also ich glaube nicht, dass jemand Joker guckt und dann sagt, er will sein wie der Joker. Also es gibt
viel zu viele Leute.
Okay, es war vielleicht ein Schnellschuss. Muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken.
Der Joker ist das schlechteste Beispiel dafür.
Ja, da gibt es echt sehr viele Leute.
Was ist dein Anti-Helden-Take, Eiko?
Also, wenn man sich mal einfach gerade so ein bisschen losdenkt von den Serien und Filmen, über die wir reden, und man denkt so generell darüber nach, wie ist der Held einer Story, dann würde man vermutlich denken, ja, irgendwie der Held einer Geschichte, der ist moralisch überlegen und ist irgendwie, kann ein Vorbild sein und ist tapfer und mutig und irgendwie moralisch integer und alles Mögliche. Und das gibt es ja durchaus, solche Heldentypen. Aber es gibt ja auch nicht zu knapp in Filmen natürlich den Hauptcharakter, der irgendwie grundsätzlich sympathisch ist, aber charakterliche Fehler hat. Und es geht dann darum, diese charakterlichen Fehler oder Fehleinschätzungen irgendwie auszugleichen. Das ist ja ganz, ganz häufig so die typische Charakterentwicklung, die durchgeführt wird. Und deswegen finde ich es interessant, wie ist das jetzt, wenn man einen Charakter hat, der all diese Eigenschaften nicht hat und der ein Anti-Held ist? Denn Daniel Radcliffe ist ja hier auf jeden Fall ein Anti-Held, das kann man ja nicht anders sagen. Und genau, aus dieser ursprünglichen Überlegung habe ich halt gedacht, okay, vielleicht könnte man denken, man mag einen Film, wenn man den Charakter mag. Aber ich glaube, es geht vielmehr darum, mit einem Charakter oder mit Charakteren einen Film mitzufiebern. Und daraus entwickelt sich dann ja die Frage, okay, wenn wir jetzt einen Anti-Helden haben, dann ist die Frage, wann fiebert man mit einem Anti-Helden mit?
Muss man den denn mögen, den Anti-Helden?
Nee, genau, das meine ich ja. Erst dachte ich, man muss wahrscheinlich die Figuren im Film mögen, um den Film zu mögen, aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Deswegen der neue Ansatz, so ein bisschen Working Theory, Arbeitsthese, man muss mitfiebern. Und deswegen habe ich mich gefragt, wann fiebert man mit einem Anti-Helden? Und die Antwort, die ich so ein bisschen gefunden habe, das basiert auch ein bisschen auf dem Buch.
Aber ist es dann noch ein Held irgendwie? Also weil zum Beispiel Han Solo, der ist ja schon cool. Mad Max, der ist cool. Der will es halt nur nicht sein, aber die sind eigentlich cool.
Ja, ich glaube, meine Definition von Anti-Held geht also auch über Han Solo so ein bisschen hinaus. Also,
okay.
Ja. Wo war ich denn jetzt gerade?
Du hast das basiert auf einem Buch.
Ja, und zwar dem Buch Story von Robert McKee, der was geschrieben hat über, wie schreibt man Drehbücher und so weiter.
Umstritten, ne?
Auf jeden Fall. Jedes dieser Bücher ist ja eigentlich umstritten. Jedenfalls, der hat die Theorie geäußert, dass man mitfiebert mit einem Charakter, wenn man Empathie empfinden kann. Für den Charakter. Und Empathie in dem Sinne heißt ja, dass es möglich sein muss und einem ermöglicht wird, dass man sich in die Einstellung des Charakters einfühlen kann und irgendwie nachvollziehen kann, was der durchmacht. Und ich glaube, das trifft auf total viele Antihelden zu. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Breaking Bad denkt, dass da irgendwie so ein 0815 Chemielehrer in Amerika irgendwie so eine Hiobsbotschaft kriegt und auch unzufrieden mit seinem Job ist und sowas. In solche Situationen kann man sich ja einfühlen. Ich kann mich ja darin einfühlen, unzufrieden mit meinem Job zu sein oder unzufrieden mit meinem Leben zu sein, unzufrieden mit der Partnerschaft, in der ich lebe oder unzufrieden damit, dass ich irgendwie mein Leben lang gearbeitet habe und jetzt habe ich auf einmal Krebs. So, man kann sich ja irgendwie dann ein Stück weit einfühlen und dann da mit fiebern und dann auch Dinge nachvollziehen wie, alles klar, der sucht jetzt sein Glück darin, dass er Drogen herstellt und verkauft. Und dann kann sich daraus vielleicht eine kleine Fantasie entwickeln, dass man sich denkt so, okay, vielleicht mal gucken, wie das, was da so raus wird und was ihm dann auf der Reise da so widerfährt. Und das Ding ist aber, dass ich hier für Dans Charakter irgendwie überhaupt keine Empathie empfinden kann in dieser zweiten Staffel. Also gar keine.
Das ist ein bisschen wie Stromberg. Er hat mich immer sehr an Stromberg erinnert.
Und ich habe so gedacht, dass ich, also in der ersten Staffel hatte ich, glaube ich, noch ein bisschen Empathie. Denn in der ersten Staffel war das noch so relatable halt. Man konnte das nachvollziehen, okay, er ist jetzt der junge Arzt, der gerade von der Uni kommt und der da irgendwie Summa Cum Laude abgeschlossen hat und hat jetzt diesen Praxisschock. Ich glaube, in so einem Praxisschock kann jeder Empathie empfinden und kann jeder nachfühlen. Auf einmal musst du das, was du theoretisch gelernt hast, in der Praxis umsetzen. Und klar, jetzt geht es hier um einen jungen Arzt, da ist das nochmal tausendmal krasser. Aber das kann man irgendwie nachfühlen und sich in diesen Charakter hineinversetzen. Aber das betrifft halt eigentlich nur die erste Staffel. In der zweiten ist er ja schon richtig tief in dieser Morphiumsucht drin, will nur noch Morphium, fragt jeden nach Morphium. Pelagea, mit der ist er eigentlich auch nur zusammen, weil sie ihm Morphium gibt und ihn darin so enabled irgendwie und unterstützt. Er ist eklig zu allen anderen Charakteren und seine Patienten sind ihm auch egal. Also keine seiner Taten oder Eigenschaften ist in irgendeiner Weise so, dass ich da sagen würde, da kann ich Empathie empfinden. Und ich glaube, dass ich deswegen auch nicht mit diesem Charakter mitfiebere und ihn deswegen einfach nur irgendwie abstoßend finde und sein Selbstmitleid halt irgendwie ja überhaupt gar nicht mag. Ich finde ihn als Charakter einfach nur eklig und muss ihn mir auch, bin jetzt auch ein bisschen froh, dass die Staffel vorbei ist. Ich habe mir dann nochmal die Frage gestellt, ob mir das vielleicht anders ergangen wäre, wenn es nicht Daniel Radcliffe gespielt hätte, sondern ein Schauspieler, zu dem ich eine andere emotionale Ausgangslage habe, weil ich glaube, bei mir ist es schon so, dass ich Dan in seinen Rollen mögen möchte, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein anderer Schauspieler ihn gespielt hätte, ich glaube, es würde mir ähnlich gehen.
Ich finde ihn tatsächlich richtig gut in der Rolle. Immer noch. Die erste Staffel hat noch mehr dies, dass er leidet und deswegen so wird. Ich habe sehr, sehr stark Empathie mit ihm, beziehungsweise ich verstehe ihn, weil er etwas Menschliches verkörpert, was man sich nicht so gerne eingestehen möchte. Er ist halt absolut egoistisch. Er macht halt absolut er macht immer die Sachen, die man als Mensch, der irgendwie vielleicht noch Hemmungen hat und Moral, macht genau die Sachen, die man dann nicht machen würde, aber die man vielleicht insgeheim weiß, dass man so diesen Drang hat, die vielleicht zu machen. Dass wenn man in einer Beziehung ist und dann kommt in Anführungsstrichen jemand Besseres vorbei, er macht sofort das Egoistischste in dieser Position. Er macht auf die brutalstmögliche Weise Schluss, weil er für sich quasi mehr sieht, was er daraus ziehen kann. Er hat die Sucht und versucht da an die Sachen zu kommen und es geht ihm nur um seine Befriedigung. Das ist was, was ich, was mir natürlich nicht sympathisch ist, aber was Menschliches ist, was ich nachvollziehen kann. Und ich weiß nicht, ob das Empathie für ihn haben ist, aber ich verstehe diesen Charakter.
Aber wo ist dann quasi der Unterschied zwischen Dan in der Situation, wo, also ich konnte das bei dieser Pelagea-Geschichte, bei dieser Pelagea und Natascha-Sache, konnte ich das nicht nachvollziehen. So, ich konnte es nicht nur nicht nachvollziehen, ich konnte nicht nachvollziehen, dass Dan dann in der Situation so direkt harten Schlussstrich zieht bei Pelagea, aber wo ist dann der Unterschied zwischen der Geschichte und das, was bei Scott Pilgrim passiert, wo es theoretisch genau das Gleiche ist, dass er eigentlich in einer Beziehung ist, eine neue Frau kennenlernt und die dann sehr viel besser findet und dann sagt, okay,
ich mach Schluss.
Ich mach jetzt Schluss.
Ja, genau. Es
ist so, ich mach nicht mal Schluss, ich fange einfach was Neues an.
Ja.
Aber warum fühle ich dann, also ich glaube, ich fühle mich dann mehr zu Scott als Charakter hingezogen oder find den sympathischer, weil er realisiert, wie, dass das moralisch furchtbar ist, auch wenn es ein bisschen dauert und wenn ihm andere Leute das sagen müssen. Es gibt trotzdem die Szene, wo er dann im Bus sitzt und sich denkt, oh Scheiße, was habe ich hier getan?
Ja, und du hast ja, also das ist voll die interessante Frage, weil klar, irgendwie ist die Situation ist ja sehr ähnlich. Vielleicht für die Scott Pilgrim nicht gesehen haben, Scott hat eine Freundin und dann auf einmal kommt wer Neues um die Ecke in deinen Skatern gefahren, Ramona Flowers, mit Haaren, wieso? Und und er verliebt sich halt Hals über Kopf über sie und ist einfach so eingenommen von ihrer Präsenz, dass er versucht, die alte Beziehung mit seiner alten Freundin einfach irgendwie zu ignorieren. Und sie so irgendwie ungeschehen zu machen. Und im ganzen Film geht's halt darum, dass er lernen muss, dass das nicht richtig war, sozusagen. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen, es gibt so eine Szene im Bus bei Scott Pilgrim, bei der er erst das enttäuschte Gesicht von Knives Chau, seiner Ex-Freundin, vor seinem geistigen Auge sieht. Und dann kommt aber eine wunderschöne Montage von T-Rex, Teenage Dream. Und auf einmal denkt er aber nur noch an die neue Freundin, an Ramona. Und ich glaube, dass so eingeschobene Sachen einen noch mitfiebern lassen mit dem Charakter, weil man merkt, er merkt es ja schon, dass das, was er macht, irgendwie falsch ist. Aber er ist einfach so eingenommen von seinen neuen Gefühlen. Und hier, jetzt bei Young Doctor's Notebook, hat er ja also gar keine Reue gegenüber Pelagea. Er lässt sie ja sogar sterben, weil er kein Interesse daran hat, sie richtig zu diagnostizieren.
Ja. Da dachte ich auch tatsächlich erst für einen Moment, dass es passiert, weil er mit diesen Blumen quasi in das Krankenhaus kommt. Und dann denke ich mir so, ja okay, er möchte sich jetzt bei Pelagea entschuldigen, aber er bringt die tatsächlich für Natascha mit. So.
Ja. ja, aber ich meine, das macht es dann ja wirklich auch erfolgreich, dass es, weil ich hatte zum Beispiel bei Scott Pilgrim, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich diesen Charakter überhaupt nicht kritisch gesehen, trotz der schlimmen Sachen, die er macht, weil es so nett verpackt ist. Und hier ist es halt wirklich nicht nett verpackt. Hier ist es halt wirklich, ist ein egoistischer Charakter und es zeigt dir gnadenlos den Schmerz und den Schaden, den er anrichtet.
Du hast Scott nicht als kritisch gesehen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe den als, wann habe ich den gesehen? Mit 18 ja, oder so habe ich gedacht, ich, was für ein cooler Typ. Also.
Okay, aber ich muss auch sagen, ich habe den auch mit jünger gesehen und da war es auch noch nicht, da fand ich den Film auch noch nicht so gut tatsächlich. Also ich fand den gut, aber es war noch nicht mein Lieblingsfilm. So. Und ich glaube, das kam erst später damit, dass ich Scott so kritisch gesehen habe. Dass es eine andere Ebene annimmt, dass er vielleicht den ganzen Film über für was kämpft, wofür er nicht kämpfen sollte.
Ich sage auch nicht, dass unbedingt eins von beiden besser ist, aber das, was die Serie hinbekommt, ist sicherlich
ich weiß,
auch das,
was besser ist.
das ist das, was sie sicherlich auch für viele Zuschauer nicht angenehm macht, ist, dass es halt wirklich klar in der Message ist, dass man nicht wie diese Figur sein sollte und diese Figur wirklich unsympathisch ist. Aber das macht es natürlich wieder schwer zu gucken. Es schafft was nicht viele Anti-Helden-Geschichten schaffen.
Aber man fragt sich dann schon, finde ich, warum macht die Serie das? Warum ist das so? Also inwiefern soll einen das mitreißen? Inwiefern soll das, warum ist das so? Was will die Serie damit erreichen?
Die Themen haben wir ja quasi eben angesprochen, dass dieser Charakter am Ende quasi endlich seine Schuld einsieht, die er die ganzen 4 Folgen von sich weist. Darauf läuft es hinaus.
Ja, aber das Interessante ist ja, das ist ja nicht Dan, der das einsieht, sondern es ist ja sein alter Ego. Du siehst ja nie wirklich Dan Reue entwickeln. Du siehst ja nie eine Entwicklung bei Dan selber. Und dieser rote Faden zwischen Dan und John
ist halt
für mich nicht wirklich gegeben.
Würdest du nicht sagen, die Szene im Schnee, wo er laut schreit, I am Morphine, I just want my next fix, dass er da eine Erkenntnis über sich hat?
Da hat er vielleicht eine Erkenntnis über sich, aber eigentlich weiß er ja von Anfang an, dass er Morphium will. Also für mich hat da keine wirkliche Entwicklung irgendwie stattgefunden. Er kennt also am Ende vielleicht, dass das so schlimm ist, aber...
Passiert ja vielleicht auch nur bei John. Also ich weiß auch nicht, ob dann wirklich, als er im Schnee war, er hat dann wahrscheinlich überlegt, ob er erst Natascha retten soll oder nicht. Mhm. Und hat sich dann fürs Morphium entschieden, aber dieses Ganze, wozu John ihn gezwungen hat in der Szene, dass er es einsieht, dass er morphiumsüchtig ist, so, und dass das für ihn einfacher ist, als sich Mühe zu geben, das war vielleicht gar nicht so in dem, was aufgeschrieben wurde.
Ja, vielleicht ganz kurz für die ZuhörerInnen.
Wir brauchen den Kontext.
In der letzten Szene muss Dan sich halt entscheiden, ob er Natascha, die Frau, für die seine Leidenschaft entflammt ist, ob er sie aus einem brennenden Zug rettet oder ob er sich Morphium spritzt. Und er entscheidet sich halt für das Morphium.
Ja, und sie stirbt in den Flammen. Nachdem, also die letzte Folge läuft darauf hinaus, dass die Weiße Garde zieht ab und wollen mit einem Zug nach Paris flüchten. Und dann kommen aber die Bolschewisten wieder in das Hospital und dann verrät ihnen, welchen Zug die nehmen. Und der Zug wird dann überfallen und er und der Fälscher versuchen, die noch zu retten, beziehungsweise vor allem der Fälscher. Und er selber kommt quasi nur mit und ja, dann kommt die Situation, wo in dem brennenden Zug er quasi Natascha findet und dann aber sie nicht rettet, sondern sich Morphium spritzt. Und das ist der Moment, wo ihn dann der alte Doktor konfrontiert und ihn zwingt, mit anzusehen, wie Natascha in dem Zug verbrennt und ihm dann quasi sagt, du bist ein you're an addict, you are morphine, you're nothing without morphine, und Dan erkennt das für sich. Und danach lebt er so mit dieser Schuld quasi die ganzen Jahre, bis der John Hamm-Handlungsstrang der ersten Staffel anfängt. Und ich würde sagen, dieses Schulderkennen ist definitiv an der Stelle da. Also, und auch wie er danach das spielt und dann quasi mit dieser Erkenntnis über sich dann in Moskau in der Klinik an dem Tisch sitzt und dann schneidet es dazu, wie er später als John Hamm im Hospital ankommt und er da seine Entwicklung abschließt und zum Grab von Pelagea geht und sagt, letzte Worte der Serie, die ich tatsächlich sehr gut finde, sorry, I'm late.
Ja, das fand ich auch ganz gut. Ja. Aber ich finde es einfach, ich weiß auch nicht genau, ich finde es einfach richtig, richtig abschreckend anzugucken. Es macht mir keinen Spaß, das anzugucken.
Ja, nee, definitiv.
Ich fand auch ganz interessant, ich habe neulich einen Artikel gelesen von Filmkrit Hulk, den wir schon häufiger empfohlen haben, bei dem er sagt, oft wird von Filmkritik erwartet, dass sie sagt, dieser Film ist gut oder schlecht. Mhm. Aber die eigentlich wichtigere Frage ist eine, die dieser berühmte Filmkritiker Roger Ebert wohl mal formuliert hat. Schafft der Film das, was er schaffen will? Mhm. Und dann könnt ihr ja ihm auch fragen, schafft die Serie das, was sie schaffen will? Dann könnte man sie ja besser bewerten sozusagen oder ausführlicher bewerten. Aber ich frage mich halt, was will die Serie schaffen?
So, mein Argument wäre quasi die Reaktion, die es bei dir auslöst, dass es das ist, was sie möchte. Sie möchte dieses Abstoßen, diese unsympathische Figur so unsympathisch darstellen, dass du sie unsympathisch findest.
Ja, aber macht das wirklich eine Serie gut, wenn sie schafft,
das, was sie darüber möchte? Könnte man jetzt debattieren.
Ja,
also es möchte ja nicht unterhaltsam. Also ja, es möchte unterhaltsam sein, aber es möchte nicht spaßig sein.
Das finde ich auch so spannend, weil wenn man sich Reviews durchliest zu der Serie oder auch YouTube-Videos, wo Leute das reviewen, die sind so häufig so, ja, es ist einfach, es gibt so viele absurde Situationen und so viele Skurrilitäten, dass man, also wenn ich jetzt die Serie nicht gesehen hätte, aber ich würde mir diese Reviews anschauen, würde ich denken, ach, voll die witzige Serie im Krankenhaus.
Ist es ja auch.
Ich finde, ich habe ich glaube, ich habe zweimal gelacht. Am witzigsten, das wollte ich erwähnen, am witzigsten finde ich ganz am Anfang, wo er Medikamentennachschub besorgen möchte bei diesem einen Lieferanten und da hingeht und dann liest er seine Liste vor und sagt so, wir brauchen 5 Gramm das, 10 Gramm das, 5 Milliliter hiervon und 120 Gramm Morphium. Und das fand ich richtig lustig. Aber später in der Serie, als er einfach zum Beispiel immer wenn auch nur ein anderer Charakter irgendwas von Medikamenten sagt oder so, sich zu denen dreht und sagt, do you have morphine?
Ah, oh, das finde ich witzig.
Ich fand es einfach nicht mehr witzig, weil es für mich einfach zu abgründig war.
Ich fand es witzig, als er das ganze Morphium aufgebracht hat und dann die ganzen verletzten Soldaten kamen und er ihnen quasi nur noch Wasser spritzen konnte, weil er die Morphiumvorräte durch Wasser ersetzt hat und all diese Leute dann Schmerzen gelitten haben, weil kein Morphium mehr da war, weil er das alles aufgebraucht
hat. So, das ist doch total spannend. Die Serie framet das ja so, als ob das lustig wäre. Aber das ist ja nicht lustig.
Nein. Also das ist die Szene, die mir auch von der Staffel noch so im Gedächtnis geblieben ist, weil ich es so schlimm finde.
Ja, aber die Sachen, dass er immer fragt, so, do you have morphine? Das ist ja so geframed, als ob das total lustig sein soll.
Ja, auch.
Aber
das fand ich auch witzig.
Ich finde es nicht lustig, weil es ja einfach nur noch mehr signalisiert, dass dieser Charakter immer tiefer in diese Drogensucht reingerät. Warum soll ich das witzig finden?
Eiko, was ist für dich ein Antiheld, den du magst, den du gut findest? Das hast du, glaube ich, selber noch gar nicht beantwortet.
Ja, ihr aber auch nicht.
Ja, weil ich meinen Take hatte.
Was? Ein Antiheld, den wir mögen?
Mögen ist vielleicht auch ein bisschen falsch formuliert. Ne? Also was ist für dich ein guter Antiheld vielleicht, Eiko? Oder was ist einer, mit dem du mitfieberst?
Ja, so weit sind meine Gedanken gar nicht geschweift, leider. Ich habe auch, glaube ich, gar nicht so viele von diesen großen Anti-Helden-Geschichten mir angeschaut. Also Breaking Bad habe ich nur die erste Folge gesehen. Nightcrawler habe ich nicht gesehen. Den ersten Star Wars.
Nightcrawler ist ähnlich wie Young Doctor's Notebook.
Also Nightcrawler habe ich die Trailer gesehen, kann ich mir vorstellen, dass ich da auch nicht so mitgehe.
Es ist halt also so ein bisschen, was Nightcrawler und die zweite Staffel so ähnlich macht. Du beobachtest halt eine Figur, die durchaus unsympathisch ist und die Spannung ist quasi den Schaden, den er in der Umwelt anrichtet. Nightcrawler ist aber einige Klassen besser als diese Staffel. Nightcrawler ist ein wirklich, wirklich guter Film und da sind, da fieberst du auch um die Figuren drumherum mit, dass denen nichts Schlimmes passiert und dann passiert denen natürlich was Schlimmes. Eiko, ich habe dich schon wieder unterbrochen. Das ist heute meine Unterbrechfolge.
Nee, aber das finde ich so interessant. Also oberflächlich gesehen, auf der obersten Ebene betrachtet, ist es halt lustig geframed. Das wäre vielleicht interessant. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn man das lustig findet, dann kann man die Serie, glaube ich, genießen als Zuschauer. Und wenn man das nicht lustig findet, dann nicht.
Wobei ich auch tatsächlich finde, in der ersten Staffel ist dieses Abstruse, dieses so ist das Leben halt, im Leben passieren furchtbare Sachen und es macht keinen Sinn und man kann nur drüber lachen, das ist da stärker als in der zweiten. In der zweiten ist es wirklich mehr auf Dans furchtbares Verhalten ausgelegt, würde ich sagen. Deswegen ich die erste auch mehr mag. Also kann auch damit zusammenhängen, dass halt die da wirklich diese Vorlage hatten, von der sie arbeiten konnten und hier mussten die Autoren ja komplett hatten kein Sicherheitsnetz und deswegen klappt es nicht mehr ganz so gut wie in der ersten.
Bisschen so wie die Erweiterung vom Hobbit auf 3 Filme, vielleicht.
Ich weiß nicht, nein, das ist kein Vergleich, der keinen Sinn macht.
Das ist kein Vergleich, der keinen Sinn macht.
Genau.
Das ist halt krass, wenn das eben, wenn du eben nochmal quasi dasselbe machen willst, aber du das alles selber machen musst quasi und keine Vorlage hast. Da gibt's doch bestimmt noch mehr. Sin City 2 vielleicht? Irgendwie so ein bisschen
City 2 basiert ja auch auf Vorlagen. Also die Sache bei den Autoren ist ja auch, dass hier, das sind ja, die haben wir glaube ich noch nie namentlich erwähnt, das sind Mark Chappell, Alan Connor und Sean Pye. Und die haben, warte mal, ich gucke mal gerade, bei Alan Connor finde ich es gerade gar nicht mal in der Filmografie.
13 Reasons Why ist auf jeden Fall noch ein Beispiel. Die erste Staffel basiert auf dem Buch und dann haben sie noch 3 weitere Staffeln gemacht.
Ja. Ja, tatsächlich, bei ihm ist bei Alan Connor ist das eine der ersten Fiktionsserien. Also er hat davor Respectable Comedy aus dem Puff gemacht. Also es ist irgendwie sein zweiter oder dritter Writing-Gig, Schreib-Gig. Bei Mark Chappell ist es, hat er dann vor so einzelne Episoden in Sachen gemacht. Aber das sind alles halt unbekannte Sachen, die wo ich nichts von gesehen habe. Und Sean Pye hat ganz viel in Quizshows gearbeitet.
Quizshows gearbeitet?
Ja, das ist.
Oder meinst du den Film Quizshow?
Nein, in der TV-Serie The Big Fat Quiz of the Year.
Ach, witzig.
Hat er mehrfach mitgearbeitet. Und Jonathan Ross Show. Und dann kommt irgendwann auf einmal zwischen den Young Doctors Notebook. Also das sind alles Leute, die nicht so die Erfahrung mit Drama haben. Und in der ersten Staffel können sich noch auf das Buch quasi stützen. Und in der zweiten nicht mehr so und müssen das selber machen. Und es gelingt nicht mehr ganz so gut wie in der ersten. Und sie haben ja auch den Regisseur ausgetauscht. Und wie ich finde, auch zum Negativen. Also ich finde Alex Hardcastle, der ja mit seiner ganzen Comedy-Erfahrung in quasi jeder Comedy-Serie einfach diesen visuellen Humor auch wirklich gut konnte und auch, wie ich finde, mehr aus den Sets rausgeholt hat, wenn ich so vergleiche, der Schnee-Showdown in der ersten Staffel und in der zweiten. In der zweiten sehe ich dann schon extrem, dass das immer das gleiche Set ist.
Ja.
Der wurde ersetzt durch Robert McKillop und bei ihm ist das sein erster großer Regie-Gig. Der hat davor eine Episode von einer Serie gemacht und 2 Kurzfilme.
Ja, ist ganz interessant. Ich finde, wenn man jetzt auf die erste Staffel guckt, dann muss man sagen, die war schon eigentlich. Also, weil jetzt, ist die jetzt stärker, würde ich sagen, diese Staffel ist solide. Das habe ich bei der ersten auch gesagt, aber jetzt im Vergleich ist die erste deutlich besser gefilmt.
Ja, deutlich, ja.
Interessant, einfach interessanter aufgemacht und ein bisschen dynamischer, ein bisschen mehr Detailliebe in den Shots und so weiter. Ja.
Ja, nee, auf jeden Fall. Und halt, ne, also diese Hammer-Szenen, wie wenn die beiden Schwestern da eine um sich schlagende Oma wegziehen und mit Chloroform betäuben und die Kamera dabei ganz still bleibt und das so nebenher passiert, so als visueller Gag. Das fehlt hier einfach in der zweiten Staffel. Die zweite Staffel ist wirklich mehr Leute in Räumen, die miteinander reden und sich nicht viel dabei bewegen. Und
wir fanden gestern auch das, also ganz stark den Eindruck, irgendwie sieht es nicht aus wie ein Film. Für mich, ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, da steht jetzt das Licht außerhalb des Frames, sah aus wie ein Set.
Mhm. Ja,
ist alles sehr viel flacher belichtet irgendwie, ne?
Ja. Und halt ganz schlimm im Schnee, wo dann halt dieser brennende Zugwaggon ist, der ja eigentlich der dramatische Moment der ganzen Serie sein sollte. Und es ist halt, du erkennst halt einerseits, dass es das gleiche Set ist, was sie quasi für die 3-4 Szenen davor im Schnee benutzt haben. Und das Feuer sieht einfach nicht gut aus und es sieht einfach nicht so dramatisch aus, wie es aussehen müsste.
Vor allem, was ich mich da gefragt habe, das war ja einfach nur so ein leerer Zugwaggon. Und der war einfach nur aus Holz. Hätten die den nicht einfach wirklich anzünden können?
Nicht
weil es kein echtes Feuer ist, ne?
Ja. Könnten die da nicht einfach das Ding anzünden?
Ich muss sagen, ich gucke im Moment mit meiner Freundin alle Folgen Akte X, was ja noch in den 90ern anfängt. Und es ist so erfrischend, in einer TV-Serie einfach mal echte Flammen und echte Explosionen zu sehen. Das hat man in den letzten Jahren so selten gesehen.
Game of Thrones?
Game of Thrones habe ich ja nur die ersten 2,5 Staffeln gesehen.
Also inzwischen ist es besser. Also ich finde, das, was wir da gesehen haben, ist so typisch britische Fernsehserien, aber jetzt auch schon ein bisschen älter. die sahen alle echt nicht gut aus.
Mhm. Ja, wir haben über das Schauspiel noch gar nicht gesprochen, ne? Ich finde Dan ja immer noch gut, auch wenn er ein richtig, also es, das ist, wir haben ja mal gefragt, spielt er mal eine Schurkenrolle? Und ich würde sagen, hier in dieser Staffel, das ist definitiv eine Schurkenrolle.
Stimmt eigentlich, ja.
Ja.
Und ich finde es aber immer noch gut. Also es ist immer noch diese manische Energie aus der ersten Staffel und er ist halt glaubwürdig unsympathisch. Und ich habe nach dieser Staffel halt, ich hätte mir gewünscht, dass er im Film Viktor Frankenstein Frankenstein spielt. Und war enttäuscht rauszufinden, dass er Igor spielt, den Gehilfen.
Ach.
Weil, ja, so wie in dieser Staffel, so würde ich mir einen guten Frankenstein vorstellen.
Mhm.
Tatsächlich. Wie fandet ihr ihn in dieser Staffel?
Also es lag nicht an ihm, dass es mir nicht gefallen hat.
Ich finde auch, das ist so, wenn man das jetzt empfehlen sollte, dann würde ich sagen, auf gar keinen Fall gucken irgendwie, weil das ganz schrecklich ist. Aber Daniel Radcliffe ist halt, ich finde ihn so gut. Also ich war, musste oft so lachen und fand es einfach so geil, wie er gespielt hat. Und einzelne Szenen waren so großartig, dass es irgendwie wieder schwierig ist, jetzt da komplett von abzuraten. Also ich fand ihn unglaublich gut geschauspielert.
Ja, ja ich muss, ja. Also ich muss auch sagen, also für das, was er rüberbringen soll, bringt er das sehr gut rüber, so als komplett unsympathisch und einfach als ein, ja, ich sage einfach so Arschloch ohne Gefühle, so der dann einfach keine Reue zeigt. So, ich finde, das kommt einfach gut rüber. Und ich weiß nicht, ob ich. Also, ich würde das wahrscheinlich empfehlen, wenn man einen Podcast macht, wo man jeden einzelnen Daniel Radcliffe-Film guckt. Aber sonst.
Das ist immer Eikos-Kategorie.
Ich sehe nicht den Mehrwert unbedingt in der Serie so stark.
Oh, das finde ich einen sehr guten Satz.
Vor allem nicht in der zweiten Staffel. So.
Die erste mochtest du lieber, oder?
Die erste mochte ich sehr viel lieber, ja.
Ja.
Also ich glaube, es ist bei mir so, wenn man, sagen wir einfach mal, man wurde vielleicht im letzten Jahr zweimal geimpft. Und man wird nicht gerne geimpft. Und dann ist die erste Impfung und es tut irgendwie weh. Es zieht danach den ganzen Tag. Man hat einen richtig dollen blauen Fleck und so weiter. Und es war richtig unangenehm. Aber die zweite Impfung ist noch viel schlimmer. Irgendwie ist läuft Blut unter die Haut oder sowas. Das habe ich mal gesehen. Es tut einfach tierisch lang weh. Der Arm wird richtig, richtig dick. Man muss irgendwie man kann ihn gar nicht mehr richtig bewegen. Und man muss ihn immer komisch halten und so weiter. Und man denkt sich, Mann, die erste Impfung war echt nicht so schlecht. So ist es bei mir.
Ich sollte mich nie wieder impfen lassen gegen irgendwas. Das sieht man dann als Fazit.
Also so ist es bei mir. Dass ich
bist du jetzt auch Impfgegner?
Durch die, nein. durch die zweite Staffel, die ich einfach wirklich, ich guck mir die nicht nochmal an, ey. Finde ich die erste, also erscheint mir die erste im neuen Licht und ich kann jetzt auf einmal Sachen an der ersten, finde ich im Nachhinein, ganz okay, die ich vorher auch richtig schlimm finde.
So wenigstens hat es das bei dir erreicht.
Wenigstens das, ja.
Ich so finde, John Hamm ist übrigens auch... Sorry, oder? Leon? Was?
So wie mit Leopold Leopoldovich, dass man weiß, ja, dass der alte Arzt so viel besser war, nur weil er jetzt weg ist.
Wobei am Ende impliziert wird durch das große Bild von Daniel, dass vielleicht Leopold auch gar nicht so toll war, dass das auch nur die Erinnerung von Schwester Anna war. Ich finde John Hamm übrigens auch richtig gut in dieser Staffel, Johann Schinken. Ich finde, er hat somit die besten Momente, dieser Moment, wo er Daniel konfrontiert oder halt wie er am Ende einfach diesen Satz sagt, sorry, I'm late.
John Hamm fand ich auch unglaublich gut.
Den fand ich auch richtig klasse. Ich fand den auch noch besser toll als Dan hier. Ich wollte nämlich eigentlich gerade noch anfügen, ich fand auch Dan stärker in der ersten Staffel als in der zweiten. Aber John Hamm fand ich auch richtig, den fand ich super hier in der zweiten Staffel.
Oder sein, also richtig, am besten fand ich tatsächlich so seine, wie er den Satz gesagt hat, I honestly thought I stayed here for hours. Und diese Erkenntnis und diese Traurigkeit über sich selbst.
Ja, was ich auch richtig mochte, war irgendwie, er ist ja ein geläuterter Charakter. Ich meine, er hatte eine schillernde Zukunft vor sich als als Arzt und sein Leben ist irgendwie komplett auf die falsche Bahn geraten und dann war er da irgendwie in Gefangenschaft, im Gefängnis. In gewisser Art und Weise ist er irgendwie ein geläuterter Charakter, der aber durch seine erwachsenere Sicht auf seine eigene Vergangenheit irgendwie auf eine bescheidene Art und Weise eine neue Stärke entwickelt, neues gesundes Selbstbewusstsein entwickelt. Mhm. Das fand ich ganz gut gespielt.
Er ist auch gut in diesen Rahmenhandlungsszenen in dem Zug, nur dass er halt echt nicht viel zu tun hat. Er hat nur in den Episoden selber mehr zu tun als in seinem eigenen Handlungsstrang.
Ich hätte noch eine Frage dazu. Ich wollte euch ganz kurz fragen, würde es für euch einen Unterschied machen, wenn der junge und der alte Arzt nicht interagieren würden miteinander?
Ach so, du meinst,
also wenn der Alte nur daneben steht und zugucken würde und ab und zu hätten wir mal diesen Schnitt zu seinem Handlungsstrang.
Ja, weil wir überlegt haben, ob der Alte überhaupt einen Unterschied in der jungen Geschichte macht quasi. Also weil man könnte jetzt ja sagen, die diskutieren Dinge aus oder sowas, aber das machen sie ja eigentlich gar nicht.
Das ist halt mehr so die Introspektion. Ja, also auf Verhandlungsebene nicht, aber ich meine, wenn du das weglässt, dann nimmst du der Serie das Beste, was sie hat, die Szenen zwischen John Hamm und Daniel Radcliffe und quasi die Seele der Serie und die Seele des Themas.
Für mich ist das nicht das Beste. Die Szene, die du zum Beispiel gerade beschrieben hast, dass Daniel Radcliffe aus dem Raum geht und John Hamm sagt, er honestly thought I stayed here for hours, funktioniert ja auch ohne Interaktion zum Beispiel.
War nicht so gut. Also wenn die sich nicht die ganzen Folge davor gestritten hätten oder nicht immer dies hin und her hätten, wird das nicht so hart hauen, wie es dann tut in der Folge.
Für mich schon. Also für mich ist da auch absolut gar keine Entwicklung in dieser Interaktion. Es ist ja eigentlich immer so, John Hamm versucht ihn davon zu überzeugen, Dinge sein zu lassen oder Dinge anders zu tun. Und es kommt einfach null bei Dan an. Und es hat, deswegen finde ich halt, irgendwie macht es keinen Unterschied. Du hast halt diesen Storybeat sozusagen, der besagt, auf einer Metaebene, du hast vielleicht Realisierung über dein Leben, wenn du älter bist und auf Geschehnisse zurückblickst. Aber gut, du warst einfach halt früher noch nicht so erwachsen wie jetzt und dir fehlt die Introspektion oder die Erfahrung, um es anders zu machen. Und selbst wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, du könntest dich eventuell nicht davon überzeugen, Dinge anders zu machen. So, und das ist ja ein ganz interessanter Storybeat irgendwie, aber der wird ja einfach immer und immer nur wiederholt. Es passiert da nichts Neues innerhalb dessen.
Wobei, ohne das würdest du am Ende den Wandel nicht glauben, dass John Hamm sich wandeln kann, wenn denn nicht. Es hat so ein bisschen die Funktion tatsächlich doch von diesen Busszenen in Scott Pilgrim, die Leon eben angesprochen hatte. Also quasi statt einem Moment, wo der Charakter irgendwie dann doch traurig guckt oder realisiert, was er getan hat, hast du halt immer so einen Dialog zwischen ihm und seiner älteren Version. Das ist so die Funktion, die es erfüllt. Ich würde die Serie nicht gucken wollen, wenn die beiden nicht interagieren würden, so muss ich ehrlich sagen.
Was findest du denn?
Also ich finde auch vor allem in der zweiten Staffel ist das noch das Beste. Also vor allem die Szene, wenn Dan da auf Natascha in seinem Zimmer wartet, nachdem er ihr gesagt hat, dass ihr Mann wahrscheinlich tot ist. Dan ist ein ganz, ganz furchtbarer Mensch, aber John bringt ihm immer noch bei, wie man tanzt, wie man Walzer tanzt. So, und solche Geschichten, so diese kleinen Interaktionen zwischen den beiden machen, glaube ich, die zweite Staffel für mich sehenswert.
Wir haben ja immer noch nicht angerissen, was für furchtbare Sachen er überhaupt tut. Er sagt einer Frau, dass ihr Mann tot ist, damit sie trauert und in seine Arme kommt. Eine Sache, die David Cliff in dieser Serie macht.
Ja, ich weiß nicht, für mich machen einfach diese Interaktionen, sie sind für mich einfach komplett ohne Sinn irgendwie, weil sie keine Konsequenz haben.
Wir haben ja gerade gesagt, was die Konsequenz ist. Was ich noch erwähnenswert finde, ist der Fälscher. Den finde ich in dieser Staffel noch richtig gut. Und seine Romanze, die er hat mit dem einen Offizier, fand ich eine coole Ergänzung für ein Buch von 1926. Da noch so einen homoerotischen Subtext reinzubringen, der
das
dann
ist
auch
doch,
so...
Das sieht doch gar nicht auf einem Buch.
Ja, aber quasi das dann einfach damit reinzubringen, was wäre, wenn der Fälscher sich in jemanden verliebt, was wäre, wenn das ein Mann ist und was wäre, wenn der Fälscher quasi so das gute Gegenstück zu Dan ist, der dann am Ende auch quasi darum kämpft, ihn zu retten. Fand ich süß. Fand ich gut.
Das hat man ja zum Beispiel in der ersten Staffel schon gemerkt, dass der Fälscher schon mit Dan geflirtet hat.
Ja, das habe ich im Nachhinein auch gedacht, ja. Okay, haben wir noch was zu ergänzen?
Ich finde die Szene sehr lustig am Anfang, wo es dann auch tatsächlich ein Porträt von Dan gibt und das ist sehr winzig und abstrakt gemalt und steht neben dem riesigen Bild von Leopold Leopoldowitsch.
Stimmt, das ist der eine wirklich gute visuelle Gag in dieser Staffel.
Ja. Oh, der andere gute visuelle Gag ist, wie die Fälscher genau gleich aussehen.
Ja. Okay. Dann, ja, letzte Empfehlung, Staffel 2, Empfehlung, ja oder nein?
Nein. Eher nein.
Wenn man jetzt zum Beispiel einen Podcast macht, wo man alle Daniel Radcliffe-Sachen macht, vielleicht, aber sonst.
Also wenn man sich selbst irgendwie so verletzen möchte, quälen
also,
möchte.
So als Challenge-Run. Ja, so, wenn man dann sagt, okay, ich fordere mich jetzt dazu heraus, alle Daniel Radcliffe-Sachen zu gucken, egal wie gut oder schlecht.
Das ist ja tatsächlich auch, ja.
Dann kann man das bestimmt machen.
Das ist ja tatsächlich auch die erste Rolle, die er spielt, zu der er auch zurückkehrt. So wie bei Harry Potter. Also das erste Mal seit Harry Potter, ja, dass er eine Rolle ein zweites Mal spielt. Vielleicht macht es das interessant, ich weiß es nicht. Ansonsten würde ich sagen, nein, keine Empfehlung.
Übrigens, die Zuschauerzahlen stimmen euch ja zu. Also die erste Staffel hat ja mit 584.000 Zuschauern gestartet. Die dritte Folge der zweiten Staffel hatte nur noch 69.000 Zuschauer.
Nice.
Ich habe drauf gewartet. Ich würde es tatsächlich weiterempfehlen für Leute, die die erste Staffel mochten. Und die ein bisschen düstererer Unterhaltung nicht abgeneigt sind und über das Leid anderer lachen.
Und über Antihelden nachdenken möchten.
Ja, tatsächlich einen guten Antihelden sehen wollen. Ja,
wenn man...
Okay. Sag du erst, Leon, sag du erst.
Wenn man nimmt, ich finde, wenn man wirklich darauf gehen möchte, so einen Charakter zu sehen, der furchtbare Sachen macht, aber tatsächlich auch eine gute Sendung gucken möchte und den Protagonisten hassen möchte, dann kann man sehr gut BoJack Horseman gucken. Statt Young Dr. Snow.
Noch ein bisschen konventioneller.
Ja, auch ein bisschen. Auch tatsächlich lustig.
Ja. Ja. Aber nicht ganz so skurril.
Ja, dann Epi, du wolltest was sagen gerade, oder?
Achso, ich glaube, einer meiner Lieblings-Antihelden ist Geralt von Riva. The Witcher.
Oh Gott, Videospiele.
Bücher.
Da gibt's ja jetzt auch eine Sendung. Und es gibt Bücher.
Ich meine nur die Bücher und das Videospiel. Nicht die Serie.
Okay. Leon, bei dir haben wir schon gesagt, wo man dich finden kann. Erstmal vielen Dank, dass du da warst. Wo kann man uns finden?
Schreibt uns am besten auf Instagram.
Zebra-Papagei4real.
Schreibt uns einfach bei Instagram. Das ist am besten und einfach bei Instagram. Instagram,
und
Instagram,
auf YouTube. Instagram. Zebra-Papagei und auf Twitter auch. Dann hören wir uns nächsten Monat wieder mit einer romantischen Komödie. The F-Word oder What If? Es hat zwei verschiedene Titel. Ich bin gespannt. Eventuell mit einem Gast. Müssen wir noch mal gucken, ob wir es organisiert kriegen.
Und Leon, hast du Lust, noch mal mitzumachen?
Also jetzt so on air, wenn ich mich für etwas einschleichen kann, dann würde ich mich jetzt sofort für Horns oder BoJack Horseman reinschleichen.
Wir haben ja tatsächlich zu Horns noch keinen Horror-Experten, weil die Horror-Experten, die ich gefragt habe, wollten nicht. Wir gucken mal.
Horror-Experte, aber ich mag Horns sehr gerne.
Ja, warum nicht? bis dahin,
Horror
bis in
ist
zwei
auch
Monaten.
Das ist ein richtiges Genre eigentlich.
Bis in zwei
schön,
Monaten.
Schön, dass
Leon.
Du da warst, Leon. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Wir hören uns jetzt auch in zwei Monaten lang einfach
genau.
Nicht. Ja, okay, cool.
Okay, bis dann, ne?
Bis dahin, macht es gut.
Tschüss. Aber tschüss, jetzt ciao. Nicht auflegen, Leon. Wir reden ja noch
weiter.
Ich dachte,
ich war sehr gut.
Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers.